Go.
Gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 207. Es ist der 25.03.2019 und heute in großer Runde dabei die Samira.
Hallo.
Der Imanu.
Servus.
Der Eugen.
Servus.
Und ich, der Robert. Entgegengesetzt unserer was wir uns eigentlich selbst vorgenommen haben, haben wir wieder 3 Wochen gebraucht, um eine Folge aufzunehmen. Aber wer weiß, wer was lange währt, wird ewig gut. Fangen wir mit dem 9. März an. Da kämpfte Bivol gegen Smith Jr. und der Eugen hat den Kampf gesehen. Ein Weltmeisterschaftskampf im Halbschwergewicht nach Version der WBA. Wie hat sich Smith Jr. gegen Bivol behauptet?
Ja, mehr oder weniger gar nicht, ne? Also ich meine, Bivol hat das unglaublich gut gemacht, dafür, dass er körperlich ja doch schon deutlich schwächer wirkte als Smith. Das kam einem ja so vor, wie wenn er mit Gewichtler
gegen... Kann man so sagen, schon ein kleiner Bulle, ne?
Ja, also Smith ist auf jeden Fall ein richtiges Tier und Bivol. Es wirkte so wie so ein Mittel- oder Supermittelgewichtler gegen Cruisergewichtler, so ein bisschen. Ne? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon zu sehen, dass Smith auf jeden Fall einiges mehr auf die Waage brachte, zumindest am Kampftag. Das war schon, ja, aber insgesamt eine beeindruckende Vorstellung von Bivol. Ich meine, Smith Jr. ist jetzt schon jemand, der hauen kann und echt gefährlich ist. Vielleicht nicht der größte Skiller, aber wie der Bivol den auseinandergeschraubt hat und wie er den dominiert hat, das war boxerisch schon unglaublich stark. Und ich meine, er hatte ja immer große Vorschusslorbeeren, so, oder viele haben gesagt, ja, das ist der zukünftige Mann oder einer der Leute im Light Heavyweight, aber das hat er auf jeden Fall klar bewiesen, dass er vielleicht die Nummer 1 ist, vielleicht die Nummer 2, vielleicht die Nummer 3 oder die Nummer 4, man weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall ja da ganz oben anzusiedeln und das war schon eine abartig starke Vorstellung von Bivol und er ist auf jeden Fall ja einer der Kandidaten, die das Light Heavyweight dominieren können. Da gibt es natürlich noch die anderen mit Kovalev, Beterbiev, Gvocic, und so weiter. Also da gibt's ja...
Auf den wir
ja
heute auch noch zu sprechen kommen. Ja, im Halbschwergewicht ist momentan noch einiges zu beweisen.
Ja, yeah, und Alvarez und so. Also es gibt eine Menge Namen und auch noch eine Menge aufregende Talente. Also die Gewichtsklasse ist brutal stark, aber Bivol unglaublich beeindruckend, fand ich. Also das war schon... Also mit der Leistung hat er sich so für mich auf jeden Fall so in die Elite-Kämpfer-Ränge katapultiert. Also so viele Boxer auf diesem Planeten gibt es nicht, die besser sind als Dimitri Bivol. Ich sage nicht, dass er jetzt irgendwie Pound for Pound Nummer 1 ist oder so, aber er ist auf jeden Fall Pound for Pound Top 10 Kandidat. Das in jedem Fall. Also beeindruckender Mann.
Und definitiv Top 4 Mann im Bereich der Top 4 des Halbschwergewichts.
Ja, definitiv. Ich meine, aber was heißt, Top 4 ist halt eng, ne? Weil es halt so viele gute Leute gibt. Ne?
Eben. Das
ist
halt... Deswegen kannst du es durchaus sagen. Also,
ich würde ihn da drin
halt
haben.
Wirklich aber... erst wissen, wer wirklich absolute Nummer 1 ist, wenn da irgendwie, wenn da eine Ausscheidung ist, wenn einer gegen den anderen antritt.
Genau, und
wie wollen wir es? Im Halbschwergewicht, da bräuchte man jetzt die World Boxing Super Series, finde ich.
Ja, das wäre natürlich ein Traum. Das wär absolut traumhaft. Da könnte man auch brutal bestücken quasi. Das wäre ein Turnier, das wäre einfach nur brutal geil. Also, aber ich denke auch, da werden demnächst dann noch einige Kämpfe kommen, aber das ist einfach absolut sexy und wie er den Smith auseinandergeschraubt hat, war halt echt verdammt.
Und Smith ist ja jetzt, wie du schon sagst, zwar kein Überskiller, aber er ist auch nicht niemand. Ich meine, auch wenn Hopkins alt war, Er hat ihm aber ordentlich Gegenwehr gegeben. Also das hätten zu dem Zeitpunkt auch nicht viele hingekriegt.
Nee, ja genau. Der hat immerhin Hopkins Karriere beendet quasi und auch vorher ich den Vorfahrer in der ersten Runde wegzumachen. Also das ist schon...
Muss man auch erstmal hinkriegen, das stimmt.
Und B-Wall ist einfach, finde ich, vom Bewegungsablauf, da passt einfach so viel. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht sogar ein Supermittel könnte, so vom Körperlichen, aber ich weiß auch nicht, ob es da jetzt so viele Gegner für ihn geben würde. Da würde ich ihn
eigentlich. Ich glaube, im Supermittelgewicht ist auch momentan nicht so die Kohle zu holen wie im Halbschwer.
Also
weil
super...
das Halbschwer ist irgendwie so, ich sag mal, ein halb in osteuropäischer Hand, die aber alle in Amerika boxen. Also von daher wird da momentan wahrscheinlich einfach auch nicht so viel Kohle zu machen sein.
Und von
weil
Skill.
Die ganzen Supermittelgewichtler, das ist meistens eher so europäischer Kram und ich glaube nicht, dass da momentan so viel Kohle zu holen ist.
Nee, und vom Skill her würde ich ihn da auch im Supermittel an 1 sehen und im Light Heavyweight, wie gesagt, da ist er irgendwo Top 5, wie man es auch immer sehen mag. Aber brutaler Kämpfer und ja. Schauen wir mal, wie es denn weitergeht jetzt.
Anderer Kampf am 10. März, da kämpfte Porter gegen Jordanis Ugas. Imanu, der Kampf, ich habe den jetzt selbst nicht gesehen, hat ja oder ist ein bisschen kontrovers ausgegangen. Kannst du da was Näheres zu sagen?
Ja, also zuerst mal zum Kampf an sich, zu der Ansetzung an sich, da hatte man eigentlich schon, oder ist davon ausgegangen, dass Porter das eigentlich relativ lösen müsste, weil Ugas ein Mann ist, der A, nicht über gute Schlagkraft verfügt und B, Porter bessere Mann ist, ne? Also bessere Leute geboxt, immer enge Kämpfe gegen Weltklasse-Leute geboten und ein Ugas, wen hat Schlagen, wo man sagen kann, wow, das sind große Siege, da hat er sich durch bekannt gemacht oder wie auch immer. Und deswegen, fand ich den Kampf auch wirklich extrem suspekt. Also ich hätte gedacht, klarer Punktsieg Porter und es war dann am Ende eine übelste Qual für Porter und der ganze Kampf verlief irgendwie von vorne bis hinten sehr ausgeglichen. Also Porter hatte seine Runden, Ugas hatte seine Runden und Porter ist nie in seinen Pressure-Fighter irgendwie gekommen. Er hat es versucht hinzukommen, er hat versucht Druck zu machen, hat er auch eigentlich in teilweise der Runden ganz gut gemacht, aber eben nicht über die konstante Zeit, so wie man ihn kennt. Eigentlich normal 12 Runden Dauerfeuer, ne? Aber in dem Kampf, Ugas konnte ihn da auch oft sehr gut auf Distanz halten, sehr gut gekontert und ganz enges Ding. Und ich muss sagen, also wenn ich den Kampf so neutral gesehen habe und neutral werte, dann könnte Ugas da vorne haben, weil der wirklich mit sehr sauberen Treffern da zum Erfolg eigentlich gekommen ist. Und ich weiß es, die Punch-Stats nicht, die habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber so gefühlt müsste der mehr gelandet haben und auch mehr saubere Treffer gehabt haben. Also Porter hat da viel versucht und so, aber ging auch viel vorbei. Hat da sehr, sehr oft ins Leere geschlagen oder eben auf die Deckung. Und von dem her, ganz, ganz schwierig. Also ich bin der Meinung, dass man es hätte Ugas durchaus knapp geben können oder müssen. Und von dem her schwierig. Also bin mit dem Urteil nicht ganz zufrieden.
Naja, aber Porter hat ja generell hat das ja schon öfters mal in seiner Karriere auch gehabt, dass man da ein paar Kämpfe hat, wo die nicht ganz so, sag mal, nicht so ausgegangen sind, wie das, was man so gesehen hat.
Ja, das ist korrekt. Allerdings.
Ich meine, das Ding gegen Garcia war ja auch so ein Ding, wo man auch nicht ganz wusste, sondern wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Einige, aber halt auch gegen absolute Weltklasse-Leute, gegen Thurman oder sowas, ne? Das waren halt sauenge Dinge, aber es sind natürlich auch absolute Weltklasse-Leute. Und Ugas, weiß ich nicht, ob der überhaupt so in den, Top 10, vielleicht, ne? Aber.
Ich muss aber offen zugeben, ich kannte ihn jetzt vorher nicht.
Ugas?
Nee.
Nee, eben. Das ist ja auch kein großer Begriff. So. Er hat auch noch niemanden geschlagen, der irgendwie in den Top 10 selbst steht, glaube ich, soweit. Und dementsprechend auch schon 32 Jahre alt, hat noch nie einen richtigen Big Fight gehabt. Und wenn, dann hat er sie halt am Ende des Tages verloren.
Ne? Weil, also ich gucke jetzt hier gerade mal bei Boxrec rein. Er hat bis jetzt nur einen einzigen 4-Sterne-Kampf. Und das war der Kampf vorher gewesen gegen Cesar Miguel Barrinoveo. Ah. Und sonst... Ja, wenn es, der hatte 4 3-Sterne-Kämpfe, ansonsten immer nur so 2- und 1-Sterne-Sachen. Und gegen 1-Sterne-Leute hat er sogar verloren.
Ja, ist korrekt. Wie gesagt, er hat keine Big Fights, ne, in seinem Rekord so. Und dementsprechend habe ich da, also bin ich klar von ausgegangen, dass Porter so einen Jungen dann dominieren kann. Ich meine, wenn du dir gegen die Big-Leute in der Gewichtsklasse halt enge Kämpfe lieferst, okay. Das ist ja schön und gut, ne? Aber ja, wenn du dann gegen einen Boxer kämpfst, der eben noch nie ansatzweise irgendwie wie ein Großes geschlagen hat und seiner Karriere auch schon das ein oder andere Mal gegen eher Schwächere verloren hat, dann muss man davon ausgehen, dass du diese Leute halt klar dominierst. Hat er nicht getan, deswegen schwache Vorstellung von Porter und ein glücklicher Punktsieger am Ende des Tages. Für ihn hat er Glück gehabt, dass er dann nochmal mit dem blauen Auge davongekommen ist. Er muss sich steigern. Aber man kennt die Hintergründe nicht, vielleicht hat er auch keine Motivation gehabt so richtig. Ne, man kennt das ja, wenn man da irgendwie schon das ein oder andere Mal gegen die absolute Elite im Ring steht und dann kommst du gegen irgendwen so, dann bist du vielleicht auch nicht so bist in die Haarspitzen motiviert, ne? Und dann, klar, fehlen dir Prozente und vielleicht lag es auch daran oder der Style hat ihm einfach nicht gelegen. However, auf jeden Fall ein enges Ding und Porter muss sich strecken und verstärken und bessern, wenn er da in Zukunft nochmal an die Weltspitze will, wenn er da nochmal gegen gute Leute antreten will und eine Chance haben will, dann muss er sich steigern. Und bei Ugas, er hat sich gut gehalten und mal schauen, wie es für ihn weitergeht. Vielleicht ist ja da doch ein bisschen mehr Potenzial da, als man denkt oder bisher gesehen hat. Vielleicht kann er sich entwickeln, aber ich glaube auch nicht, dass da viel kommt noch in Zukunft. Das ist so ein Typ, der kann halt ein bisschen die Leute ärgern, die in den Top 10 stehen, aber nicht erfolgreich sein. Nicht
also ein Gatekeeper. Ja, bleiben wir im Weltergewicht. Bleiben wir im Weltergewicht. Allerdings eine Woche später in Texas, in Arlington. Da ist eine Veranstaltung gewesen von TGB Promotions und Richard Schäfer. Unter anderem auf der Undercard kämpften Charles Martin gegen Gregory Corbin, Chris Areola gegen Jean-Pierre Augustin und David Benavides gegen Jean-Léon Love. Jetzt habe ich es. Aber der Hauptkampf war Errol Spence Jr. gegen Mickey Garcia um den IBF-Titel im Weltergewicht. Samira, du hast den Kampf gesehen.
Ja, genau. Muss ich mir jetzt auch nicht meine Scorecard nochmal raussuchen, weil ich genau weiß, wie ich den gepunktet habe. Ja, geiler Kampf, kann man sagen. Also geiler Kampf von Errol Spence. Für Mickey Garcia war es jetzt nicht unbedingt so. Man hat halt deutlich gesehen, dass er nicht in der richtigen Gewichtsklasse war, also körperlich total unterlegen. Ich habe es halt sehr einseitig gepunktet, weil mir halt Errol Spence jede Runde wirklich gewonnen. Und nach der 9. Runde, also er hat, manche Runden waren vielleicht ein bisschen enger so, aber umso länger der Kampf ging, umso mehr wurde Garcia zum Punching Ball von Errol Spence. Man muss schon sagen, nach der 9. Runde dachte man sich so, man hätte den Kampf dann langsam auch abbrechen können, so, weil einfach die Überlegenheit so krass war und Garcia schon sehr viele harte Treffer bis zur 12. Runde noch einstecken musste. Er hat sich zwar noch irgendwie gewehrt, aber es waren halt echt zum Körper, zum Kopf, überall harte Treffer, die er nehmen musste. Und weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll war. Ich weiß nicht, die Ecke hatte auch diskutiert von ihm, ihn irgendwie rauszunehmen. Er wollte, glaube ich, nicht unbedingt. Boxer wollen das ja nie. Aber ob das so viel Sinn macht, sich dann noch die letzten Runden ein bisschen so verprügeln zu lassen, halb als Sandsack zu fungieren, weiß ich nicht. Hätte ich nicht unbedingt gemacht. Also so eine sehr dominante Vorstellung von Spence. Garcia keine Chance. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders von euch irgendwie Garcia vielleicht eine oder zwei Runden noch gegeben habt. Ich nicht, aber trotzdem geiler Kampf, wenn man sich Errol Spence in Bestform angucken will.
Ja, ich denke auch, man muss ihm keine Runde geben. Warum? Also, ich weiß nicht, Spence, ich meine, auch da haben wir natürlich wieder, Spence wirkte natürlich auch wieder, wie du schon sagtest, halt wie ein Mittelgewichtler gegen Leichtgewichtler, also fast, also auch wieder übertrieben, aber das war schon massiv der Unterschied und ja, aber er hat halt gezeigt, was er kann und das ist eine Menge. Und vielleicht ist er die Nummer 1 im Weltergewicht, vielleicht auch die Nummer 2. Also man hat ja im Grunde jetzt mit Crawford und Spence so die beiden Leute, die man eigentlich am stärksten einordnen kann momentan. Also man muss es nicht, aber das sind wohl die beiden stärksten Leute. Und ja, also so klar, wie Spence dann doch gemacht hat, hätte ich auch nicht gedacht. Gerade in den ersten Runden hätte ich gedacht, dass Garcia da vielleicht noch ein bisschen gegenhalten könnte, weil vielleicht da so der physische Unterschied nicht so deutlich ist. Aber dass er den die ganze Zeit ja dominiert und quasi vorführt, sogar hinten raus, das war schon sehr beeindruckend. Und ja, er ist nicht umsonst ein Pound for Pound Kandidat.
Eine Woche später fand ein auch sehr interessanter Kampf statt. Jetzt am 23.03. Da gab Kubratpulev sein USA-Debüt unter Top Rank. Und Imano und Samira, ihr beide hattet den Kampf gesehen. Was sagt ihr? Wie hat sich Kubratpulev geschlagen? Ein Boxer, von dem ich zwar an sich technisch was halte, aber den ich absolut nicht gerne sehe.
ja, ich fange dann einfach mal an. Imano kann ja dann auch nochmal einfach reingrätschen. Ja, keine Ahnung. Also ich war nicht so überzeugt von Pulev, muss ich sagen. Ich fand, das war keine gute Vorstellung von ihm, auch wenn er am Ende das Ergebnis gut aussieht. Also K.O. siebte Runde gegen Bogdan Dino sieht gut aus. Aber wenn man sich den ganzen Kampf anguckt, dann war es eigentlich alles ganz anders. Halb, also Bogdan Dino hat ja auch gegen Jerry Miller hat er sich auch so die ersten Runden geholt, weil er einfach aktiver war und Miller nicht so viel gemacht hat. Also es war schon abzusehen, dass es jetzt nicht so ein Kandidat ist, den Pulev vielleicht jede Runde, extrem dominiert. Also ich habe mir schon gedacht, dass er da so ein paar Runden mithalten kann. Und es war halt auch die ersten beiden Runden auf jeden Fall so. Die waren ziemlich eng. Also die kann man fast ausgeglichen geben. Da hat keiner sich die Runden irgendwie klar gesichert. Also da kann man auch 10-10 punkten. Die nächsten Runden habe ich Pulev auch nicht gegeben. Dritte, vierte hat bei mir sogar Dino gewonnen. Fünfte, sechste wieder Pulev. Und die siebte war ja dann auch irgendwie die ausschlaggebende Runde. Pulev sah insgesamt nicht so gut aus. Hatte auch, ich glaube, ja, in der vierten Runde einen riesen Cut irgendwie über der linken Augenbraue bekommen. Das Blut lief ihm runter. Hatte ziemliche Probleme teilweise mit Dino und am Ende, sagen wir mal so, er hatte Dino im Schlaghagel, dann ging Dino runter, war ein bisschen am Boden schon, mit dem Knie glaube ich auch schon am Boden. Pulev schlägt weiter und trifft wiederholt auf seinem Hinterkopf, also schlägt wiederholt auf den Hinterkopf von Dino, was er eigentlich schon die ganze Zeit auch im Kampf gemacht hat. Man hätte ihm da schon vorher eigentlich einen Punktabzug erteilen können, wenn man wollte, sehr unsauber geboxt, fand ich, und der Referee hat es dann als accidental Headbutt als nicht mit Absicht gewertet und den Knockdown gezählt. Dann bekam Dino noch ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Aber er hat sich davon eigentlich gar nicht mehr erholt. Also er konnte dann irgendwann nach einer Zeit so weitermachen, hatte dann weiter Probleme. Man hat gesehen, so er war halt wahrscheinlich noch nicht richtig da, weil er sich dann weitere Treffer eingefangen hat. Und ja, am Ende dann dadurch halt auch verloren hat, weil er zum dritten Mal dann runterging in der siebten Runde. Und ja, also weiß ich nicht. Also das Ende war sehr kontrovers, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, manche Leute würden sagen, dass der hätte disqualifiziert werden müssen. Das, darüber kann man sich vielleicht streiten, weiß ich nicht. Man kann sagen, er hat es gesehen, dass er ihn mit Absicht auf den Hinterkopf schlug. Vielleicht auch unabsichtlich, aber ja, schwierige Situation. Insgesamt einfach nur Fazit, Kubratpulev hat zwar in den USA seinen ersten Kampf gewonnen, aber er sah nicht gut aus. Also er sah bis zum Ende nicht gut aus gegen diesen Dino und er konnte mithalten, es war ein sehr ausgeglichener Kampf. Hätte er diesen Headbutt, also hätte er ihn nicht unten noch irgendwie dann ausgenockt mit einem Hinterkopfschlag, hätte er vielleicht nicht so leicht gewonnen, sagen wir so. Was ihm an, sagst du.
Da kommt eine schöne Melodie erstmal. Dann lassen wir dem Robert erstmal den Vortritt.
Nee, ich wollte nur so was. Er hätte also nicht gewonnen? Das ist ja ein Schocker.
Nee, nicht gewonnen, nicht so leicht. nicht so eindeutig und nicht so leicht unbedingt. Also es wäre enger auf jeden Fall geworden, sagen wir so. Man weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf. Die Punktrichter hatten auch bis zum Abbruch, also 2:57:57 und 1:58:56. Also auch die Punktrichter haben es sehr eng gescored. Also man muss sagen, also Pulev hat halt nicht von Anfang an dominiert, ja, und die Kontrolle an sich gezogen, sagen wir so. Was meinst du, Imanu? Hätte man den Kampf abbrechen müssen?
Also.
Und disqualifizieren müssen, meine ich. So wegen
ich sag mal Raschen. So.
Ich habe hier ein kleines Verbindungsproblem. Ich logge mich mal ganz kurz aus. Macht ihr mal weiter.
Machen wir gut. So.
Ja.
Also, ja, das war also erstmal zum Kampf an sich. Das hat die Samira eigentlich sehr gut beschrieben. Das war ein total ausgeglichener Kampf. Mit einigen Runden für Pulev, mit einigen Runden für Dino. Ich denke, man kann es nach 6 Runden Draw haben, wie es eigentlich Punktrichter 2 davon ja auch hatten. 56-56 oder 57-57, ja. Das ist okay. Und in der 7. Runde, ja, hatten wir halt eine Situation, da hat der Pulev den Dino dann halt in der Ecke gestellt gehabt. Hat ihn so ein bisschen hört, möglicherweise auch gehabt. Dino war dann, ja, mehr oder weniger mit dem Knie am Boden und Pulev hat dann halt noch eine rechte übelst auf den Hinterkopf gezimmert von dem guten Dino und ja, die war dann ausschlaggebend dafür, dass derjenige den Kampf nicht mehr gescheit fortsetzen konnte. Er hat ein bisschen Zeit bekommen, sich zu erholen. Ich glaube, einen Punktabzug gab es für Pulev dann in der Szene dann auch, aber das ist halt eine Situation gewesen, wo der gute Dino halt in eine, ja, in eine Knockout oder in einen Knockout geraten ist. Ne? Also er war danach nicht mehr kampffähig, klar, 2-3 Minuten Erholung bekommen, aber das war natürlich ein Ding, den Schlag konnte er nicht sehen, er war mit einem Knie am Boden und wenn du dann voll ausholst und ja, im Schwergewicht einen Schlag auf den Hinterkopf dann bekommst, den du nicht siehst, hat das halt natürlich extreme Auswirkungen. Ne? Das hat man im Kampf dann auch gesehen, er war halt, wo der Kampf fortgesetzt wurde, einfach nicht mehr da. Und ja, ging dann noch 2-mal zu Boden, war der Kampf vorbei. Und von dem her würde ich schon sagen, hätte man hier, ja, wohl übel eigentlich disqualifizieren müssen, dann ein Rematch machen sollen. Weil das eben ausschlaggebend möglicherweise war. Ich meine, klar, Dino wirkte da schon in der 7. Runde nicht mehr ganz so frisch, ne, da die Kondition auch wieder ein bisschen weggegangen. Das kennt man ja von ihm auch gegen Müller so, dass der auch gut begonnen den Kampf und dann hat er hinten raus Konditionsprobleme bekommen. Und konnte dann nicht mehr so gut weg. Miller konnte ihn rushen und dann, ja, kennt man das Ende. Und das war in dem Kampf jetzt auch ein bisschen so. Er war beweglich am Anfang. Ab Runde 6, 7 so ein bisschen Probleme bekommen. Das hat man schon gemerkt. Aber trotzdem kann man das mit Sicherheit nicht sagen, ne, wie es sonst weiter gewesen wäre oder gegangen wäre, wenn dieser Schlag nicht passiert wäre. Und von daher war ich in großer Unterlegenheit. Es war ein ausgeglichener Kampf nach den Punktzetteln. Und es war ein Foul von Pulev. Und da der Kämpfer, in dem Fall Dino, halt nicht mehr richtig bereit war, weiterzukämpfen, hätte man hier wohl oder übel wohl disqualifizieren sollen, müssen, wie auch immer. Und ja, gut, wir haben jetzt auf dem Papier natürlich den K.O. für Pulev. Ich finde aber, man könnte oder müsste hier vielleicht ein Rematch ansetzen. Zumindest, dass man Dino da die Chance gibt, nochmal anzutreten, weil die Sache eben ausgeglichen war und durch dieses Foul der Kampf möglicherweise so schwer beeinflusst wurde, dass man das halt nicht wirklich als K.O. sehen kann, sollte, wie auch immer. Das hat sich der Dino dann, denke ich mal, schon verdient. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, auch wenn dieser Schlag auf den Hinterkopf nicht gekommen wäre, er meinte, er war ja unten, er war mit dem Knie am Boden, er war nicht mehr frisch, Pulev wirkte frischer, auch wenn er den Cut hatte, hat er vor die 2 Runden gewonnen. Dino, es kam da auch nicht mehr so viel. Ich denke schon, dass Pulev das auch so gewonnen hätte, aber das weiß man halt nicht, darüber kann man halt nur spekulieren und von daher, nach Regeln müsste man hier eigentlich schon durchaus dann disqualifizieren, aber naja, gut, es ist ja im Endeffekt doch nur der Busy-Kampf gewesen, Dino ist jetzt auch nichts Atemberaubendes, Pulev hat sich schwer getan, da sieht man sowieso schon dran, unabhängig davon, ob die nochmal kämpfen oder nicht, Pulev wird ja auch keine große Rolle mehr spielen im Schwergewicht, ne? Aber es geht mir halt so eher um den Dino, der da halt dann schon ein bisschen benachteiligt wurde, ne? Auch nach Regeln, das ist ja klar.
Wer trainiert eigentlich momentan den Pulev?
Uli Wegner war mit dabei und er war in Amerika, er hatte so ein bisschen amerikanische Ecke.
Ah.
Ja. Uli Wegner ist mitgereist nach Amerika. Aber ich wäre auch eigentlich aus Gerechtigkeitsgründen für ein Rematch, aber das wird auf keinen Fall kommen, weil es
Nee, nee.
finanziell sich nicht lohnt und weil Kubrat Pulev auch nicht mehr der Jüngste ist. Ich glaube, er wird bald 38 und der will jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen, so am Ende seiner Karriere. Und ja, aber das Spektakulärste ist ja eigentlich nach dem Kampf passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist, aber auf jeden Fall ist es vielleicht kurz erwähnenswert als Anekdote.
Dir gefällt's anscheinend schon.
Nee, ich finde es ja unerwartet, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall nach dem Kampf hat er ein Interview gegeben mit einer Reporterin. Ganz normal über den Kampf, über seine Karriere so kurz. Ja, und am Ende des Interviews nimmt er sie einfach irgendwie mit beiden Händen ihr Gesicht in die Hand und küsst sie einfach vor laufender Kamera. Also war auf jeden Fall sehr, ja, unerwartet, keine Ahnung. Die war auch ein bisschen erstaunt so. Ich glaube, offiziell hat er auch eine Freundin oder Frau, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus mit seinen privaten Sachen, aber er wurde auf jeden Fall ein bisschen gebasht. So,
Ach echt?
also bei Twitter und
Ist jetzt die
Instagram und so.
MeToo-Debatte auch im Boxen angekommen?
Ja, aber naja, man kann sich schon fragen, ob eine Reporterin unbedingt von jedem Boxer geküsst werden will, den sie interviewt, ne? Also ohne
Oder
gefragt
er
zu
war
werden.
einfach glücklich, dass er gerade sein US-Debüt gewonnen hat und war
Ja,
ausgelassen.
okay.
Gut, das
Ja, kann
natürlich,
man
damit
sich
das
fragen.
entschuldigt das vielleicht in der Form jetzt nicht, aber ich würde das jetzt nicht so ernst sehen. Könnt ihr euch noch an diesen, könnt ihr kennt doch bestimmt dieses Foto von diesem US-Soldaten oder diesem Marinesoldaten, der nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Krankenschwester am Times Square geküsst hat, oder?
Ja,
Und der ist ja letztens gestorben.
Okay.
Und Sophie Passmann, Autorin bei der, ich glaube, der Welt, hat dann einen Tweet abgesetzt, als er gestorben ist. Jetzt kann er im Himmel andere Frauen gegen ihren Willen küssen. Wo du auch so denkst,
Gegen ihren Willen, woher weiß die das dann?
das
Okay.
war, ja, ist keine Ahnung. Also man, ich sag mal, ich glaube, man kann auch in allem irgendwie einen Skandal sehen, wo keiner ist.
Naja, ich glaube,
Das
wenn man offiziell,
wollte
ja,
ich das jetzt nur
okay.
ausdrücken.
Aber sagen wir mal so, ich habe ja auch schon Interviews mit Boxern geführt und ich habe keine Lust, da irgendwie unerwartet von irgendwelchen Leuten angetatscht zu werden, so ehrlich
Ja,
gesagt. Also
da
man
gebe
kann
ich dir
das
ja auch voll,
schon
da
so ein
gebe ich dir ja auch
bisschen
vollkommen recht, da gebe ich dir ja vollkommen auch recht.
so
Aber
sehen,
dass da
ne?
ein Bashing gleich losgeht, gut, dann entschuldigt man sich dafür und dann sollte die Sache erledigt sein.
Ja, klar, man muss da jetzt nicht ewig drauf rumhacken, aber ich meine, das ist schon sowas, was eigentlich
Vom
nicht ständig
Prinzip her gebe ich dir
passiert.
aber recht.
So, gerade vielleicht, wenn man auch noch, ja, weiß ich nicht, verheiratet ist oder sonst was, ne? Ist ja auch nicht gerade so geil für die Frau, aber ich meine, so als Reporterin, keine Ahnung, auf jeden Fall als Tipp, jetzt weiß man es, wenn man Pulev interviewt, einfach Kopfschutz mit Nasenschutz anziehen, dann kann nichts passieren.
Oder so eine Hannibal Lecter-Maske.
Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, ja. Aber irgendwie war es auch lustig, keine Ahnung. Auch wenn man sich drüber aufregen kann, aber teilweise war es auch lustig. Egal. Kleine Anekdote, können sich die Leute angucken im Internet, die es sehen wollen.
Einer der letzten Gegner von Danny, G nee, Quatsch, stimmt gar nicht, von Errol Spence hat auch noch jetzt gestern gekämpft und das war Lamont Peterson. Er hat seinen Kampf gegen Sergej Lipinets allerdings durch TKO, ich glaube, in der 10. Runde verloren und hat auch im Anschluss direkt seinen Rücktritt verkündet. Das sollte man auf jeden Fall noch mit erwähnen. Und es gab noch einen Kampf in den letzten 3 Wochen auf deutschem Boden. Den hat Samira auch gesehen. Was kannst du denn dazu sagen? Da kämpfte Björn Schicke gegen Christian Avelo Segura.
Genau, die Veranstaltung fand in Dorf Mecklenburg statt, war von Enrico Schützer, eine PSP-Boxteam-Veranstaltung. Und da haben halt auch einige oder zwei Argon-Boxer geboxt, unter anderem Björn Schicke und Vincenzo Gualtieri und Ramona Kühnert sogar auch geboxt. Aber die ist ja nicht bei Argon. Und zwar, ja, Björn Schicke
Die
hat
gibt's
mal,
noch?
ja, die gibt's noch, ja.
Dachte,
Die
die
hat
war bei
geboxt.
SES. Ist die nicht bei SES
Ja,
oder war die
offiziell
das?
eigentlich schon, aber weiß ich nicht. Ich glaube, waren viele Kooperationen an dem Abend, weil Argon hat veranstaltet ja theoretisch auch oft alleine und da haben die halt jetzt auch zwei Boxer untergebracht. Und ja, der Hauptkampf war auf jeden Fall sehenswert. Also ich war nicht live da, ich habe mir nur das Video angeguckt, findet man bei YouTube über 8 Runden im Mittelgewicht. Und ja, beeindruckend war einfach. Björn Schicke hat halt gut angefangen. Man sieht auch, dass er halt seinen Stil so ein bisschen geändert hat. So, ich kenne ihn ja auch schon von seinen Anfängen. Er ist viel beweglicher geworden, teilweise fehlt es manchmal an der Doppeldeckung, die ihn Graziano immer so eingetrichtert hat. Aber ja, das kam ihm nämlich in der dritten Runde ein bisschen überraschend, wurde er getroffen am Kinn. Musste runtergehen, wurde angezählt. Hat er vorher sich die beiden Runden gesichert so. Und das Krasse war einfach, er hat so viel eingesteckt in dieser dritten Runde. Also wer ein bisschen so sowas sehen will, ein bisschen Action so im Fight, der soll sich mal den Kampf angucken. Er hat wirklich nur kassiert in der dritten Runde. Man hat halt gesehen, er war wirklich angeschlagen und konnte sich halt auch nicht mehr richtig wehren. Da sieht man auch, wie lange das dauert, bis ein Boxer sich wieder fängt, wenn er mal eine zum Kinn kassiert hat. Er ist zwar sehr schnell wieder hochgegangen, er war schon bei zwei wieder oben. Aber das war, glaube ich, auch das wahrscheinlich auch das Problem. Aber er konnte halt aus der Ecke kam halt ständig, ja, Hände hoch, Hände hoch. Er konnte einfach nicht mehr die Hände so hoch machen, hat sehr viel weiter zum Gesicht kassiert so. Aber das Krasse ist, er hat sich halt echt irgendwie noch gerettet und die nächsten Runden alle bis zu achten dann noch gewonnen und auch den Kampf dann eindeutig so nach Punkten gewonnen. Bei mir 78-74. Also es war einfach so ein geiler Kampf. Der Gegner war natürlich jetzt auch mal ein schwererer Gegner. Also es war jetzt auch nicht so ein leichter. War halt ein Prüfstein so und war halt einfach ein geiler Kampf so, weil er sich halt so krass zurückgekämpft hat. Auf jeden Fall Respekt so. Das ist auf deutschem Boden auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf gewesen. Ja, Vincenzo Guattari, muss man sagen, hat auch gewonnen. Recht schnell. Ich glaube, vierte Runde durch, oder in der Pause zur vierten Runde hat der Gegner aufgegeben, also durch TKO. Da kann man nur schnell sagen, ja, der Gegner war jetzt nichts Grandioses, aber Vincenzo Guattari hat halt, man sieht auch, dass er seinen Amateurstil recht gut abgelegt hat. Also er boxt jetzt viel mehr wie ein Profiboxer, ist viel kompakter geworden und viel kraftvoller. Also der macht auf jeden Fall seinen Weg, die Entwicklung ist positiv so. Und ja, kann man auf jeden Fall im Auge behalten, so mehr zu den anderen insgesamt 12 Kämpfen will ich jetzt nicht überall was sagen, die habe ich auch nicht alle gesehen, aber das waren so die Kämpfe, die
du, man sich du, vielleicht du warst vor Ort können. Gewesen, richtig?
Nee, ich habe mir das Video nur angeguckt.
Ach so, also das heißt, das war jetzt nicht irgendwie auf irgendeiner Plattform zu sehen?
Doch, bei YouTube konnte man das, also jetzt, später.
Also es war jetzt keine produzierte?
Nee, also, leider nicht.
Da hat jemand einfach nur gefilmt?
Genau, da hat Klaus Rewert gefilmt und ich glaube auch live Hansmann, die immer so dabei sind, ne? Die immer die YouTube-Videos machen. Aber auf
was,
jeden Fall.
Was übrigens sehr zu empfehlen ist, jeder, der unseren Podcast hört, sollte auf jeden Fall mal bei YouTube nach genannten Autoren suchen, die auch für diverse Online-Medien schreiben. Dadurch hat man nämlich echt nochmal teilweise so die Möglichkeit, kleinere Sachen zu gucken, die man jetzt so noch nicht auf größeren Plattformen sehen kann.
Ja, wobei ja die von Argon schon dann wahrscheinlich demnächst wieder im RBB irgendwann zu sehen sein werden. Wird man sehen, ja. Aber
ich sage, also, es gibt
um
es
sie
gibt
kennenzulernen,
ja
gibt es viele Kämpfe eben. Online auf jeden Fall, die man sich schon mal angucken kann. Auch die Entwicklung ist manchmal ganz nett, ja.
Ja. Erwähnenswert noch vielleicht wären noch dann ein kleiner Kampf von Christoph Lodacek gegen Alexander Jurdin gewann er. Das war auch nur so ein Stay-Busy-Kampf, genau wie ein Kampf von Fedor Shudinov. Den kennen wir ja noch aus seinen Kämpfen gegen Felix Sturm, gegen Vuzhati Nürlang. Aber damit können wir jetzt eigentlich auch den Rückblick abschließen. Und kommen auf die Vorschau. In der Vorschau selbst für die nächsten zwei Wochen ist eigentlich jetzt nicht sonderlich viel Großes bei. Wir haben da einen Kampf zum Beispiel, den könnte man mal erwähnen, der wäre von Liam Smith in England am 30. März. Dann hätten wir noch eine deutsche Veranstaltung, die von Sauerland veranstaltet wird, wo Patrick Wojcicki im Mittelgewicht kämpft, kann man sich angucken. Unter anderem sind auch auf der Undercard Leon Bauer und Dennis Radovan. Ich denke mal, das dürfte dann wahrscheinlich auch wieder bei Sport 1 übertragen werden. Eine andere deutsche Veranstaltung, die man erwähnen kann, ist eine von Petkus Box Promotion. Da kämpft Peter Milas um den vakanten EBU Schwergewichtstitel. Also das, ich glaube, das ist dieser Subtitel, den der unter den von Agit Kabayel angesiedelt ist. Dann gäbe es noch, also wirklich nur so ein bisschen zum Erwähnen, am 6. April noch eine Veranstaltung in Polen, wo unter anderem Mario Schwach mal wieder kämpft. Er muss sich gegen Martin Bakole Ilunga, schätze ich mal, mal wieder in eine Position bringen, mal überhaupt wieder ein paar grüne Zahlen in seinem Rekord zu haben. Ilunga Makabu boxt mal wieder um den vakanten WBC Silver Cruiser Gewichtstitel. Da kämpft er in Kinshasa im Kongo, allerdings noch gegen einen nicht bekannten Gegner. Und was haben wir noch so, was man erwähnen könnte? Für Freunde eher der niedrigen Gewichtsklassen ist in Spanien ein Kampf. Da kämpft Kerman Learga gegen David Avenesian um den IBU-Titel im Weltergewicht. Aber der größte Kampf des Wochenendes, der findet, wie kann es anders sein, im Halbschwergewicht statt. Dort kämpfen nämlich Alexander Gwozdzik gegen Dudu Ngubu. Ladies first, würde ich sagen. Was glaubst du, Samira? Wie wird Alexander Gwozdzik sich nach seinem Sieg gegen Adonis Stevenson, den er ja, ich will jetzt nicht sagen krankenhausreif geschlagen, aber doch, er hat ihn krankenhausreif geschlagen. Was glaubst du, wie kommt er aus diesem Sieg jetzt in den nächsten Kampf rein?
Ja, dadurch, dass ich den Gegner jetzt nicht so wirklich kenne, Dudu und Gumbu, habe ich leider noch
nie. Man könnte auch meinen, das wäre so ein Scherz, ne? So ein Scherzname, ne?
Ja, ganz Kinshasa, ja. Nee, ich habe den leider noch nicht gesehen, obwohl der hat gegen Igor Mikhalkin anscheinend schon geboxt, ja. Vielleicht doch, und ich habe ihn mir nicht gemerkt, aber auf jeden Fall, ja, und Gwozdzik ist ungeschlagener, ukrainischer, extrem guter Boxer, so. Er wird jetzt, ja. Er wird keine Probleme mit dem Gegner haben, sagen wir mal so, denke ich mal. Sonst würde man ihn nämlich kennen.
Ja, also ich meinte das in der Form, ich sag mal. Psychisch. Eben, du sagst mal so, Stevenson ist jetzt körperlich ein Wrack.
Ich weiß, ja. Also natürlich, aber ich glaube, es ist gut, dass er halt jetzt, man muss, wenn man weiter boxen will, dann muss man ja weitermachen, ne? Und ich glaube, es ist auch klar, dass man sich dann auch nicht den überstärksten Gegner für so einen Kampf nach Stevenson aussucht, und dafür ist es wahrscheinlich dann auch der Richtige, um irgendwie zu gucken, wie man damit halt klarkommt. Aber ich glaube, ja, man weiß, ich glaube jetzt nicht, dass er da jetzt mit wehenden Fahnen untergehen wird. Also ich schätze ihn irgendwie nicht so ein, aber vielleicht wird er ein paar Probleme haben, reinzukommen, keine Ahnung. Man merkt es ja erst, wenn irgendwie eine K.O.-Chance da ist, ob er sie dann nutzt oder er verstreichen lässt, ob er halt irgendwie, ja, ob er irgendwie anders boxt als vorher, aber also gewinnen wird er auf jeden Fall. Die Frage ist, wie. Eigentlich müsste er wahrscheinlich auch vorzeitig gewinnen. Ob er das dann hinkriegt, wird man sehen. Oder ob er das dann über 12 Runden so macht, weil er irgendwie das dann angenehmer findet. Keine Ahnung, also dafür kenne ich seine Psyche zu wenig. Aber ich glaube schon, dass er ihn vorzeitig besiegen wird. Also natürlich vergisst man sowas nicht, wenn man einen Gegner sehr stark irgendwie demoliert hat, sagen wir so. Aber ich glaube, einige haben aufgehört, viele haben dann weitergemacht. Also es kommt auf den Boxer drauf an, aber wie der Kampf ausgeht, ja. Dass er gewinnen wird, ist auf jeden Fall da. Ja. Also ich finde den auch sehr gut. Ich gucke den mir gerne an. Alexander Gwozdzik, sehr guter Stil, richtig guter Boxer. Richtig, richtig geil. So Lomachenko, Usyk, Gwozdzik, so, das sind so das Dreiergespann aus der Ukraine, die man sich alle immer angucken kann. So. Ja.
Was sagen denn die anderen dazu?
Ja, für den guten Dudu Ngubu, der ausgesprochen wird. 1, 2, 3, 4 U's in
Dudu Ngubu.
12 Buchstaben, ja. Wahnsinn. Da kann ich jeder mithalten, in dem Bereich. Aber boxerisch, nein. Also absolut keine Chance. Er hat weder die K.O.-Chance mit seiner doch sehr. Er ist sehr leichthändig, also schlägt wie ein. Ja, wie eine Fee quasi.
Ach, 30% der K.O.-Chance.
Ja, nein, auch das auch gegen teilweise nur rote Leute dann, ne, die er da genau gestoppt hat. Also, nein, das ist. Da ist er chancenlos, boxerisch sowieso, das ist ja keine Frage. Normalerweise hast du ja zumindest dann so eine Punching-Power oder so, ne? Eine Punching-Chance. Punching-Power-Chance, so wollte ich sagen, genau. Aber die ist hier nicht gegeben, boxerisch. Hat er ja auch schon in seiner Karriere gegen sehr, sehr gute Leute geboxt, muss man natürlich auch sagen. Er hat gegen starke Leute geboxt, da kann ich auch mal ein paar Namen nennen. Da wäre zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, Mikhailkin da oder André Vonfahrer. Das sind ja gegen Mikhailkin sogar zweimal. Das sind ja jetzt keine so schlechten Gegner. Ne, dreimal sogar gegen Mikalki, ne, sehe ich gerade. Das erste war sogar kontrovers, waren mit Jovic.
Okay. Ob da was zwischen den beiden läuft?
Ja, wer weiß, die treffen sich gelegentlich mal. Ne?
Die machen kann man so, ne? Anders ist das nicht zu erklären.
Ja, wie gesagt, er ist nicht schlecht, aber er ist ein technisch solider Boxer, so auf, ja, weiß ich nicht, vielleicht Top, was soll ich sagen? Ja, Top 20, Top 30 Niveau, sowas. Ist ein guter Boxer, definitiv, also schlecht ist er nicht. Aber er hat natürlich keine Chance, hier irgendwie irgendwas zu gewinnen. Also, das ist einfach, ich weiß nicht, was sie sich jetzt da versprechen von dem Kampf gegen so einen Mann, weil nach Stevenson müsste man normalerweise schon erwarten, dass zumindest ein Gegner kommt, der eine reelle Chance hat. Also, zumindest das, so aus den Top 15, aber ist hier nicht der Fall. Von dem her, ja, Stay-Buzzy-Kampf einfach nur zum Drinbleiben. Müsste er durch K.O. machen, wobei Ngumbo halt auch erst einmal vorzeitig gestoppt wurde in seiner Karriere. Aber er hat jetzt natürlich auch noch nicht diese riesen Leute vor den Fäusten gehabt. Klar, ein paar gute habe ich ja gerade genannt, so ein, zwei.
Von Fahrer ist schon, das ist doch schon eine Hausnummer.
Genau, mit dem ist er halt über die Runden gegangen. Ne? Genau, das ist halt der, wo wirklich stark war. Und deswegen,
ja. Salamov ist auch nicht so schlecht.
Wie gesagt, ein paar gute, ne? Auf jeden Fall. Keine Weltklasse-Leute.
Gut, dass er von jetzt hier von Mikalkin jetzt nicht K.O. geschlagen ist, gut, das wundert jetzt niemanden.
Ja, ja.
Ja, Mikalkin ist ja ein guter Boxer, keine Frage. Ein super Techniker, aber der hat halt keinen Bums.
Das ist richtig. Deswegen ist es halt immer so eine Geschichte. Also er hat gegen passable Leute geboxt, aber eben ja, gegen nicht die Mörder-Vernichter, ne? Sagen wir mal so. Und von daher, ja, ist davon auszugehen von der Unterlegenheit, die er hat. Und ich glaube, das ist ja ein 12-Runden-Fight. Ne? Ja, also ein paar Runden traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ich denke nicht, dass das in den ersten drei Runden ein Ende nimmt, aber er kann sich da nicht 12 Runden entziehen komplett. Glaube ich nicht. Und von daher, sage ich mal so, ab Runde 5 oder so wird er da irgendwann die Segel dann durch KO oder TKO streichen. Ne? Also da sollte man sich einig sein. Wenn es länger geht, dann würde mich das wundern. Das wäre auch nicht unbedingt dann ein Fingerzeig für Gwatschik's KO-Qualität. Aber was ich so gegen Stevenson gesehen habe, ist er schon ein Monster. Er hat eine gute Schlagkraft, gute Technik, gute Beinarbeit, gutes Auge. Macht er vorzeitig. Wenn nicht, würde mich das wundern.
Ja, aber sonst irgendwie gibt die Kamp, obwohl es eine Top-Rank-Veranstaltung ist in Philadelphia, die gibt nicht sonderlich viel her, finde ich.
Das ist richtig, ja.
Reißt mich auch, dass mal in Philadelphia mal wieder ein Weltmeisterschaftskampf ist. Ist auch selten. Mir wird jetzt gerade ehrlich gesagt nichts einfallen, wann das letzte Mal in Philadelphia ein Weltmeisterschaftskampf war.
Stimmt, fällt mir jetzt so.
Höchstens in einem Rocky-Film.
Ja, gut.
Ja, wenn ich mal an Philadelphia denke, muss ich immer an Rocky denken und an das hier.
Obwohl dieser Egidius Kavaliauskas.
An dieser Stelle wäre eigentlich ein Sample aus der Prinz von Bel-Air gekommen. Da wir aber abgemahnt worden sind, mussten wir es entfernen.
Naja, bevor jetzt noch irgendwie die GEMA kommt.
Naja, nee, aber ich meine, der Litauer, den ich gerade erwähnt habe, dieser Egidius Kavaliauskas, der ist sehr gut. Der ist auch noch auf der Karte im Weltergewicht. Der ist ungeschlagen. Der ist auch gar nicht schlecht so. Das ist der einzige, den ich jetzt noch so von der Karte so empfehlen würde oder kenne oder so. Ja, die Karte ist sonst echt ein bisschen dürftig.
Naja, hat man jetzt. Kann ja nicht immer.
Bostik reicht, nicht, ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hiermit fertig. Und kommen zu den News. Da gibt es ein paar News, die man erwähnen kann. Zum Beispiel, dass es jetzt von der WBA eine Purse-Bid angesetzt worden ist. Damit Usyk gegen Lebedev kämpfen soll. Aber was da jetzt bei rumkommt, weiß ich auch nicht, denn eigentlich hat man ja gehört, dass Usyk wohl ins Schwergewicht aufsteigen will. Von daher würde ich sagen, gehen wir da gar nicht jetzt drauf irgendwie groß ein, weil wir werden ja sehen, was passiert und dann macht es erst Sinn, wirklich drüber zu reden. Interessant ist noch eine News, dass DAZN sein Angebot von 40 Millionen auf 80 Millionen an Wladimir Klitschko erhöht hat. Eugen, sag mal, was hältst du davon? Würdest du Wladimir Klitschko gerne noch mal für drei Kämpfe sehen?
Ja, aber ich glaube nicht, dass es sportlich irgendwie noch von Erfolg gekrönt wäre. Aber sehen, ja schon, aber ich glaube auch nicht, dass er das Ding annimmt, weil ich nicht, der Zahn der Zeit nagt auch an ihm und 80 Millionen ist viel Geld, aber er müsste eigentlich auch mehr als genug Geld verdient haben und ist halt super verlockend, ne? Also wenn ich 80 Millionen geboten bekommen würde, würde ich schon nachdenken, aber gute Frage. Also ich glaube eher nicht, dass es angeht, aber interessant wäre es.
Ja.
Was aber interessant auch ist, das British Boxing Council hat einen Kampf angesetzt oder beziehungsweise um den vakanten Titel angesetzt. Daniel Dubois gegen Joe Joyce, den englischen Titel im Schwergewicht. Das ist schon eine ganz nette Ansetzung. Aber außerdem wurde Joe Joyce außerdem noch zum Pflichtherausforderer von Agit Kabael ernannt. Das heißt, Joe Joyce dürfte jetzt in nächster Zeit gut beschäftigt sein. Samira, hast du Joe Joyce seine Karriere bisher verfolgt?
Nee, ehrlich gesagt nicht so wirklich. Nee.
Ach,
Außer
schade.
den Steven-Kampf, ja, aber ich bin jetzt noch nicht so von ihm.
Dann nehme ich den
Ja,
Imanu mit rein. Imanu, du hast, glaube ich, die
Experte.
Karriere so ein bisschen verfolgt, ne?
Das ist korrekt, ja. Und ich muss sagen, dass es ein durchaus sehr interessanter Boxer ist, der gerade zum Beginn seiner Karriere natürlich auch davon, sag ich mal, ein bisschen auffällig wurde, dass er halt wirklich sehr gutes Matchmaking betrieben hat. Er hat zumindest mal, ne, muss man sagen, in 8 Kämpfen nicht einen geboxt, der einen roten Kampfrekord hat und dadurch schon durchaus Joey Hanks, Kilaza, Steven, Ex-Weltmeister dann in den ersten 8 Kämpfen seiner doch ja kurzen Karriere doch auffällig wurde, gute Leute
Aber welche
zu matchen und
Ansetzung findest du denn jetzt so sportlich interessanter? Die von Daniel Dubois oder Dubois, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, oder die gegen Agit Kabayel?
Beide sehr interessant, beide ungefähr auf einem Level. Dubois wird schwierig für Joyce, ne, weil er halt ziemlich offen steht so und Defensive ist nicht, das ist nicht sein Prunkstück, sag ich mal. Da ist er doch
Aber Bums
ziemlich.
hat der Junge.
Ja, beide, ne? Dubois natürlich auch. Das ist.
Aber ich finde Joyce manchmal ein bisschen behäbig. Also gegen Steven fand ich den jetzt nicht so geil.
Ich sag mal so,
Er war
er
gut,
hat.
keine Frage, und er hatte sich auch jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aber
Er ist ein bisschen langsam so, ne, in seiner
eben,
Aktion.
also
Aber er ist
das.
natürlich auch ziemlich groß, muss man natürlich auch sagen. Ist ja auch an die 2 Meter, nicht? Ich glaube sogar, ja, knapp 2 Meter.
1,98.
Ja, genau. Ist da ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen behäbig, aber schon hat gute Schlagkraft auf jeden Fall, hat relativ gute, sag ich mal, flexible Schläge. Das läuft alles ein bisschen langsam ab, das ist richtig. Aber wie gesagt, Power ist da und auch, sag ich mal, Kondition hat man ja auch in den letzten Kämpfen dann gesehen. Da kann auch ein gutes Tempo gehen. Das hat er jetzt nicht irgendwie gepumpt oder so. Aber Dubois ist natürlich nochmal so eine andere Hausnummer. Da würde ich ihn auf jeden Fall unterlegen sehen. Ich denke, da wird Joyce die Segel wohl streichen müssen. Ich denke aber vorzeitig, da ist Dubois offensiv zu gut und ja, die gute Joyce defensiv zu schlecht. Das dürfte vorzeitig enden. Aber gegen Caballel, das wäre ein sehr interessantes Matchmaking. Und zwar, weil Caballel ist ja relativ gut auf den Beinen unterwegs. Also der bewegt sich
Variabel in
ganz
den
gut, ne?
Schlägen.
Genau, es hat ein gutes Auge, einen guten Jab so und kann weglaufen. Ne? Und da ist der Joyce natürlich dann ein bisschen langsam. Und dann ist die Frage, kriegt er den halt gestellt, ne, der Joyce, den guten Caballel oder nicht? Das ist schwierig zu sagen. Also würde da auch fast mit Caballel nach Punkten gehen. Aber es ist eine sehr interessante Ansetzung. Also Joyce ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann, auch zu Recht in den Top 15 aktuell schon vertreten. Das ist sehr für jeden gefährlich. Und ich würde ihn gegen beide Boxer gerne sehen. Und Caballel, ja, braucht ja auch mal einen guten Mann jetzt mal im Rekord so langsam. Ne? Ich meine, Chisora hat er ja schon geboxt, das war ja schon mal ein knapper, aber trotzdem nicht unverdienter Sieg. Und wäre natürlich cool, wenn er jetzt nochmal einen nächsten Mann wie Joyce vor die Füße oder vor die Fäuste kriegt und ihn vielleicht schlagen könnte. Wäre auf jeden Fall, ja, sehr interessante Top-10-Ansetzung von beiden Boxern und
Aber skurril, oder? Aber ich meine, theoretisch könnte er ja um drei Titel kämpfen, weil Joe Joyce ist ja auch Weltmeister. Der ist ja vakant, also der ist ja WBA-Gold-Schwergewichts-Weltmeister. Da könnte er vielleicht in einem Kampf um die WBA-Gold-Weltmeisterschaft, was auch immer das ist,
ja.
kämpfen, um den britischen Titel und den IBU-Titel. Das ist natürlich Bullshit, aber Normalerweise war das ja immer so, dass wenn einer irgendwie einen Welttitel hat, dass er alle anderen Titel dann abgibt. Also es ist mir auch dann irgendwie ein Rätsel, wie man um den Commonwealth-Titel kämpfen kann und um die WBA-Gold-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob die WBA demnächst noch eine Silber- und Bronze- und Blei-Weltmeisterschaft
und Messing. Einführt.
Messing und ja. Silber, alles.
Und für die religiösen Weihrauch und Myrrhe. Dann hast du im Endeffekt alle Geschenke von den Heiligen Drei Königen zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also das Papiertitel könnte man ihn auch nennen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber das ist doch etwas skurril mit den ganzen Gürteln, die er da so hat.
Oh, aber das war jetzt eine Steilvorlage für mich. Apropos skurril. Tom Schwarz boxt gegen Tyson Fury.
Toll, oder?
Ja, das habe ich am letzten Podcast sogar noch gesagt, dass ich mir da ziemlich sicher bin, dass man genau auf sowas spekuliert, dass man den erstmal Monate oder Jahre lang gegen irgendwen boxen lässt. Das sind dann relativ leichte Siege, gutes Matchmaking, ne? So, wo man wenig Risiko hat und genau auf sowas lauert. Genau auf sowas, dass man einmal irgendwie abcashen kann.
Das ja, wahrscheinlich.
Das haben sie jetzt sogar erreicht. Ne? Das haben sie erreicht. Der Kampf soll wohl fix sein. Verträge ja, wohl
ist in gemacht. Vegas. Ist
in signed, genau. Und von daher, ja, haben sie genau das erreicht, was sie erreichen wollten. Ne? Tom Schwarz mit leichten Gegnern über Wasser halten, zu Null halten, in den Rankings einigermaßen platzieren und dann irgendwann mal auf so eine freiwillige Ansetzung dann spekulieren, wo halt ein guter Gegner dann lauert. Und ich meine, was hat er jetzt in dem Kampf zu verlieren? Gar nichts. Außer die Null im Rekord vielleicht, aber die wird auch gut bezahlt, die Eins dann, ne?
Und ja, außerdem, also das kann man ja schon erklären, wenn er danach wieder im MDR kämpft, dann sagt man, ja, das war die Chance des Lebens, er hat eine Menge gelernt, er war ja auch erkältet in der Vorbereitung, erkältet war er, oder Rückenprobleme und konnte nicht ganz so trainieren wie sonst, aber er will jetzt wieder angreifen.
Oder sein Hamster ist gestorben.
Das kann auch sein.
Und er wollte die Chance des Lebens ja nicht platzen lassen, ne? Weil das.
Ja, auch gegenüber seinen vielen.
Der Couchtisch ist kaputt gegangen.
Ja, auch gegenüber den vielen Fans wäre das natürlich, die er so hat. Ja, der wirklich viele, viele unglaubliche Fanmassen zieht er ja an und die wollte er wahrscheinlich nicht enttäuschen.
Und ja, und was vielleicht noch eine Info wäre, David Hay berät ja seit kurzem den guten Tyson Fury. Vielleicht merkt man das jetzt schon im Matchmaking, dass der...
Jetzt da, echt? Davon habe ich ja gar nichts gehört.
Ja, da habe ich ein paar Artikel drüber gelesen. Der soll wohl da im Beraterstab mit aktiv
sein. Ich dachte, Tyson Fury hasst ihn.
Puh, anscheinend nicht, ne? Oder haben sie sich mal gehasst? However, ich habe es auf jeden Fall gelesen.
Da waren ja, aber Hay hat doch zweimal die Kämpfe gegen ihn abgesagt.
Ja.
Und hat auch mal, und als der Fury dann den Kampf gegen Klitschko gewonnen hat, hat er gesagt, ich werde nie im Leben gegen diesen Mann boxen.
Ja, die Stimmung
ist weil ich sie ihm einfach nicht gönne.
Das stimmt. Aber sowas kann sich ja ändern.
Ich sag mal so, das ist ja Boxbusiness, da wird immer viel gelabert. Hay war ja auch eine Labertasche, wenn beide Boxer aktiv sind, klar, die müssen natürlich dann auch.
Hay war eine Labertasche vor dem Herrn.
Ja, Fury auch. Und von daher, du weißt ja halt nicht, was im Hintergrund abläuft. Ne? Vor der Cam ist vor der Cam. Im Background ist Background. Von daher würde ich da jetzt, wenn zwei Boxer aktiv sind und gerade aktuell Geld verdienen, so in dem Business da nicht so viel drauf geben, was die erzählen. Aber klar, natürlich. Aber da kann sich ja einiges ändern. Hay braucht ja auch mal wieder vielleicht wieder ein bisschen Kohle. Man kennt es ja von ihm, hat er auch gegen den Bellu nur zweimal wohl wegen der Kohle geboxt, obwohl er eigentlich schon mehr oder weniger Sportinvalide war, mal so, um es wirklich hart zu formulieren. Da ist ja mal Kohle wichtig und ja gut, ich meine, der berät ja aktuell viele Leute. Ne? Ich glaube, bei Chisora ist er doch auch Trainer oder was war er da letztens im Kampf und von daher, wer weiß, kann sein, dass das stimmt. Und nein, das war ja auch nur so Spaß gerade gesagt, ne, dass er da deswegen jetzt ein leichtes Matchmaking nimmt, der Fury. Aber es wundert mich halt schon, dass man da jetzt Tom Schwarz boxt, also nach dem Wilder-Kampf. Puh, hätte ich mir schon was Besseres erwartet. Also muss ja jetzt kein...
Was Besseres erwartet? Ja, was Besseres erwartet als Tom Schwarz? Ich bitte dich, du setzt die Messlatte aber sehr niedrig an.
Ja, sicher, muss man ja im heutigen
Tom Sport. Schwarz ist... Also ich habe jetzt gestern noch Kommentare bei Facebook in der Boxen 1 Sportgruppe gelesen. Da habe ich mich gefragt, was sehen Menschen, was ich nicht sehe? Bin ich blind? da wird dann der Tom allen seinen Kritikern zeigen, was in ihm steckt. Ja, warum hat er das denn vorher nie getan gegen Leute, die deutlich leichter sind als ein Tyson Fury?
Da hat ein Reporter
zeigt er nur, gesagt, was er in sich ist, wenn er gegen gute Leute boxt.
Ja,
weil es ist auch die Boxen Einzelgruppe.
Er ist auch gar nicht motiviert gegen solche Leute. Die gewinnt er doch mit links, da ist er doch gar nicht konzentriert. Er hat auch die Nacht durchgemacht und viel getrunken und Party. Das macht er halt mit, ne, mit einer festgebundenen Hand am Rücken. Er gewinnt halt nur. Und gegen die richtig Guten, da wird er halt, genau, da zeigt er halt, was in ihm steckt. Er ist halt der Underdog, er wird nicht ernst genommen und Tyson Fury nimmt ihn nicht ernst, ja. Und dann zeigt er seine wahre Klasse, der Tom. Ja, und dann wird er den guten Tyson ärgern und besiegen. Und wir haben einen neuen Champ. Nein.
Nein, aber ich seh das schon kommen, dass Tom Schwarz dann gewinnt. Michael Walisch wird natürlich dann kommen, ne, ran. Der wird jetzt auch im Borg gehen. Und dann wird man in Las Vegas die großen deutschen Heavyweights haben. Ne. Dann wird da Joshua antreten, der wird dann auch weggenockt von Walisch oder Schwarz. Ortiz wird kommen. Ortiz könnte natürlich einen der beiden erwischen, aber.
Schwarze Punkte. Genau, und dann sagt sich Andreas Sidon auch nochmal, ach komm, ich will's nochmal wissen.
Easy.
Ich hab noch genug im Tank.
Genau, und wenn er die dann wegrockt, Axel wird wieder kommen.
Sidon gegen Axel Schulz. Boah, das wäre schon ein schönes Duell jetzt.
Aber ich würde Walisch, also ich glaube, Walisch würde der heute gegen Axel Schulz gewinnen, ich weiß nicht, aber man weiß es nicht. Aber egal, ich wollte...
Aber zu dem Kampf kann man, also aus Boxstyle-Sicht von SES haben sie das ja eigentlich sehr klug gemacht. Also muss man ja echt sagen, dass Tyson Fury der Einzige ist, also der vorne an der Spitze des Schwergewichts in der Welt ist, gegen den Tom Schwarz boxen kann, ohne sich da großartig unbedingt zu verletzen. Ne? Also bei Tyson Fury haben wir ja schon gesehen, wenn er nicht so viel Bock hat, dann lässt er seinen Gegner auch 12 Runden lang stehen. Und boxt ihn halt aus, ganz locker.
Sprichst du gerade auf Pianeta an?
Ja, zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass er ihn unbedingt K.O. schlagen muss. So, vielleicht boxt er ihn echt 12 Runden aus, sondern es ist halt, ja, ist halt, er verliert zwar, verdient gut Geld, hat internationale Erfahrung gesammelt, aber hat sich ja gelohnt. Also ich glaube, gegen Anthony Joshua, gegen Wilder, würde er nicht so leicht antreten oder würde halt ein bisschen mehr Bammel davor haben. Und von daher kann man schon
und
sagen...
womit? Mit Recht.
Ja, natürlich auch mit Recht. Also man kann aber sagen, ja, SES hat das ganz gut irgendwie hingebogen. So. Weil viele sagen ja immer, ja, er hat so schlechte Gegner geboxt und so, er soll immer jemand Stärkeres boxen. Okay, er boxt jetzt Tyson Fury, dann werden wir sehen, wie viele Runden er gewinnt.
Ja,
also wir wissen es schon, aber
ich sag mal, also prinzipiell hast du ja recht. Ich möchte ja auch gern, dass er mal einen stärkeren Gegner boxt. Aber das ist so ein Sprung von 0 auf 100.
Ja, ja, natürlich ist es ja klar, dass das... Eddie Hearn hat ja auch gesagt, horrible fight, das ist ein schrecklicher fight und so. Wir wissen alle, wie der endet und dass er keine Chance hat, da irgendwie nach Punkten groß was zu reißen, wenn er Glück hat und sich eine Runde sichert.
Du mal, ist mal so fragil, gut. Wie der ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass sich Fury gesagt hat, hey, super, ein großer Typ, den ich auch noch umhauen kann.
Ja,
den wird der umhauen.
Es wäre halt interessanter gewesen, so Agit Kavayel gegen Tom Schwarz zu sehen. Für mich. So
als ja, aber das kannst du gucken. Gibt's online, ja? Beim MDR auf der Homepage. Hast du das Video gesehen?
Achso, das habe ich noch. Achso, das Sparring, ne? Was meinst
richtig.
Du?
Richtig. Oh, Himmel, sah der scheiße aus.
Aber
der ist mit einer blutenden Nase raus.
Kampf ist dann nochmal anders. Aber das wäre ja eher so das Level, ne? Das, obwohl das auch schon, ja. Dann wahrscheinlich für ihn nicht so gut aussehen.
Die wissen ja auch von SES, dass der gute Mann, auch wenn du, ja, von 0 auf 100 hatte Robert schon recht, ne? Aber das Ding ist halt,
ja.
er würde auch zwischen diesen 0 auf 100 schon gestoppt und da reicht, ist ja egal, ihr könnt ja gegen Shizora boxen oder gegen Joey Joyce oder gegen, auf wen auch immer, er geht halt schwächer. Oh, und von daher kann man auch ihn direkt dann gegen Fury ranlassen. Denn da hat man eben vielleicht noch eine geringe Chance, dass es nicht ganz so hart wird, ne? Weil er eben kein Superpuncher ist. Oder gut, der wird ja vielleicht ein bisschen lächerlich gemacht. Ob er dann ausgenockt wird, wird man sehen. Ich gehe schon davon aus, aber es ist halt zumindest eine reelle Chance in sich, dass man die Punkte schafft. Weil wenn Pianeta das schaffen kann, der ja auch grottig ist, dann könnte das auch ein Tom Schwarz schaffen, weil die sind beide auf ähnlichem Niveau, ähnlich schlecht. Also. Gewinnt Pianeta gegen Tom Schwarz? Keine Ahnung. Das wollen wir mal ansetzen. Das Ding ist halt für mich 50-50. Und
vor Teil. 4 Jahren
definitiv. In seiner besten Form auf jeden Fall, glaube ich schon. Könnte schon sein.
Ja, ist halt wie gesagt, das sind so Dinger, wo es eng ist. Ne? Und die sind beide nicht wirklich cool. Und wenn, wie gesagt, also wenn da alles läuft, dann hat Schwarz zumindest eine Chance, da zumindest die Distanz zu sehen, dann könnte man das verkaufen und sagen, ja, ist ja hier gegen den Klitschko-Bezwinger und ne, gegen Wilder Draw und sowas, dann gegen Boxer im Jahre 2018 über die Runden gegangen und das war doch eine gute Erfahrung für den Jungen und bla bla. Die rechnen sich ja schon was aus, so, ne? Zumindest, dass man Erfahrung mitnehmen kann und ein bisschen was.
Oh, so. Mir kommt jetzt schon die Galle hoch, ey.
Deswegen, also, ja, mir auch. Ne? Das ist, man muss sagen, es ist eine clevere Ansetzung. Also, ich mag das nicht, das zu geben, ja, aber es ist clever. Sie haben es sehr gut
gemacht. Hätte ich auch so gemacht, aus Geldgründen. Sagen wir so.
Du hättest gegen wesentlich schlechtere Leute stellen können.
Als, wäre die ganze Karriere von Tom Schwarz nur auf diesen einen Tag aufgebaut worden.
Ja, ja, das habe ich auch vor einer Woche oder vor zwei im letzten Podcast gesagt. Ne? Dass sie, vor drei, genau. Mhm. Dass sie genau das vorhaben, auf diesen einen Tag zu spekulieren, wo man irgendwie die Chance kriegt, da gegen einen mal abzucashen. Und dann, ja gut, dann verlierst du wenig Punkte und sagst, ja gut, der war ja auch, das ist ja Top 3 aktuell im Schwergewicht, ne, mit Joshua und Wilder. Da kann man ja mal gegen verlieren. Der junge
vielleicht sogar der Beste, er hat ja den Wladimir besiegt.
Genau, und dann wird man das Spielchen genauso weiterführen, wie man das vor dem Fury-Kampf gemacht hat. Dann boxt man wieder fünfmal irgendwelche Ägypter oder Litauer oder Bosnier oder wen auch immer. Und dann,
Georgia, ja, bitte.
Georgia, genau. Ja, und dann ist alles gut. Und dann geht's dann weiter. Dann versucht man das Spielchen halt nochmal und ja, das ist halt so die Schiene, die man fährt. Und anders kann man es ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht machen. Die machen das clever halt, ne? Diese Dinger halt kann er gewinnen. Und ja, gegen alle anderen aus den Top, haben wir erstmal im Box-Podcast gemacht, Top 30, glaube ich, oder Top 25, verliert er halt alle die Kämpfe. Da gibt es halt niemanden, wo man sagen kann, so Tom Schwarz könnte das vielleicht gewinnen. Oder vielleicht eine Ansetzung, vielleicht zwei, wo man vielleicht sagen kann, naja, mit ganz viel Glück, aber ne? Ja, wir wissen ja selbst, wie es ist. Und die wissen das auch, die machen es geschickt, so kann man einmal abcashen und selbst mit einer 1 im Rekord geht es dann weiter, ne? Mit Flunderboxen. Eklig, aber.
Ja, ja, was will man machen? Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir den Kampf angucken will.
Nö, ist. Ja, ich hoffe, ich gucke es mir an und hoffe halt, dass er ausgenockt wird. Ich bin ja ganz ehrlich, also.
Ja. Ja, streng genommen, eigentlich hat die Manu recht, weil ich kann Tom Schwarz auch nicht ab.
Deutscher Boxer hin oder her, aber ich mag ihn halt nicht. Er ist von der Art und Weise einfach, er ist hochgradig arrogant, er erzählt da irgendwas von Joshua und keine Ahnung. Und er boxt nicht mal auf Top 50 Level wahrscheinlich. Das ist halt, allein, das ist so ein bisschen so Felix Sturm-like, ne? Der ja auch immer meinte, er ist der King und so. Und ich mag das einfach nicht. Wenn, dann soll man es auch im Ring halt zeigen. Ihr kriegt jetzt eine Chance gegen
Fury. Sagen wir mal so, große Fresse ist okay, wenn man auch was zeigen kann. Wie exakt. In Tyson Fury. Aber genau. Da frage ich mich auch, ach komm, exakt. Bitte.
Das passt halt nicht zueinander. Ne?
Das oder du so denkst so, ey, das ist das.
Der braucht einfach mal einen Schuss gegen den Bug. So. Und das ist, deswegen hoffe ich, dass er verliert. Mal gucken, was dann abgeht. Und eindeutig, und zwar nicht durch Punkte, sondern schön durch K.O. Furcht. Und dann mal gucken, was die dann
erzählen. Ob der danach dann auch so anfängt zu heulen wie der Pianeter gegen Chagaev?
Das stimmt, das war wirklich so, ne? Ja, hast recht.
Gut, nichts gegen heulen. Also, aber trotzdem, wo ich auch so denke, so.
Ja.
Da hat jemand etwas, wo sie überhaupt nicht kommen sehen.
Naja. Ja, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall trotzdem lustig, mal wieder einen deutschen Boxer zumindest da in so einem Kampf zu sehen. Ist natürlich schon irgendwie, ich will nicht sagen reizvoll, das wäre jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Man wird es sich angucken, wir sind uns da einig.
Kann wieder die deutsche Boxklasse im Ausland repräsentieren, ja, Werbung machen.
Genau,
kann BDR auch mal wieder was. Nachdem Abraham so. Eine Visitenkarte in Vegas hinterlassen hat, warum nicht doch Tom Schwarz?
Ja.
Achso, der Kampf, der wird in Amerika stattfinden.
Oder?
Ja, sicher. Ja,
schon Las Vegas,
ja, was oder? Hast du denn sonst gedacht, dass Tyson Fury im Maritim Hotel in Magdeburg kämpft?
Ah, das wäre geil.
Der reist auf die Insel an, dachte ich. Der geht hier nach London und boxt hier vor 80.000 im Stadion oder so. Ja, das wäre da was gewesen. Achso, in Amerika, das wusste ich jetzt gar nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, das ist in Vegas, ist das.
Alles klar. Ja, wie kann man denn so einen Kampf in Vegas vermarkten?
Das kommt da einer hin? Juni.
Kommt da einer hin? Wer guckt das denn?
Gut, guck, ob die Halle voll überall hin.
Bin gespannt. Ja gut, okay, die Briten machen es wahrscheinlich voll, ja stimmt. Naja, gut. Ist auf jeden Fall lustig. Ja, freuen wir uns einfach drauf, dass zumindest mal, dass er nicht gegen irgendwen aus Georgien boxt oder wie auch immer.
Das ist das Problem immer bei so Audio-Podcasts. Ich würde jetzt, also bitte jetzt die Zuhörer einmal sich vorzustellen, wie ich beide Hände hebe und in jeder Hand den Mittel- und den Zeigefinger kurz anknicke und sage, freue.
Ja, in Anführungszeichen immer.
Ne? Richtig.
Aber wichtig ist ja, dass man einen Kampf sieht, wo man weiß, auf wen man hoffen kann. Das finde ich immer ganz cool. In dem Fight klingt es blöd, auch wenn es mit deutscher Beteiligung ist, aber sind die Rollen bei mir klar verteilt, für wen ich bin. Und naja. So Kämpfe, da bin ich halt da bin ich drauf scharf halt. Also wo ich auf jeden Fall weiß, für wen ich sein kann. Ne? Das ist für mich immer wichtig.
Hat man nicht so oft, ne?
Nee, ist schon. Von daher alles gut. Wir werden
sehen. Ah ja. Noch ein Deutscher, Michael Walisch, hat wohl bei EC Boxing unterschrieben. Oh. Das ist eigentlich der Stall bei ihm, soweit ich weiß, wo er eigentlich auch damals angefangen hat, wo dann seine große Deutschlandtournee auch begonnen hat, von EC zu SES, von SES zu Sauerland, von Sauerland zu ein oder zwei Privatleuten, wovon, glaube ich, einer ein Restaurantbetreiber war.
Köchen, ja, irgendwie so. Mhm.
Also wenn man so viel bei so vielen Promotern in Deutschland rumkommt, dann muss man einfach ein super Typ sein.
Ja, man drauf. Sammelt Erfahrung, weißt du? Und das macht einen, es stärkt einen derart. Das, ja, das der wieder aufräumen, da bin ich von überzeugt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, warum nimmt Erol Ceylan Michael Walisch unter Vertrag? A, hat der bei dem geboxt? B, war, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Ceylan damals nicht richtig begeistert davon, dass der zu SES gegangen ist, weil er hat ja, ist ja unter ihm deutscher Meister geworden und ihm damit so einer seiner damaligen kleineren Zugpferde auch weggelaufen ist. Und er ja jetzt auch im Kampf gegen Christian Hammer, der ja auch EC-Boxer ist, gedopt war. Also warum nimmt der den unter Vertrag? Ich sehe da jetzt einfach mal so aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt keinen Sinn.
War Tepa nicht auch da bei denen unter Vertrag?
Nee. Tepa ist, ach Gott, wie heißt, der Tepa war zuerst beim Öner gewesen und dann war der bei diesem Berliner Unternehmen, was es, glaube ich, so gar nicht mehr gibt, oder?
Nee, oh Gott, wie hieß bei diesen beiden Brüdern aus,
genau, bei diesen Brüdern, wo auch der Franz Rill war.
Genau.
Und der Christian Lewandowski.
Oh. Toll.
Was? Wie hieß der? Mir fällt auch gerade
dein Name nicht
ein. Egal, ja, aber... Ja,
ich glaube, da war der Tepa oder ist der Tepa. Aber der war nie bei EC. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, auf die Frage finden wir keine Antwort. Dann würde ich sagen, News sind vorbei.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu...
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und es ist ja so, machen wir uns jetzt mal nichts vor. Unseren kleinen Nischen-Podcast, den hören vielleicht 200 Leute, 300 Leute. 400, 500, weiß ich nicht.
1000. Wer weiß.
Ja, Moment. 200, 300, 1000. Das wollte ich natürlich sagen.
Ist nicht schlecht, ne?
Ja.
Wir haben,
ich muss mich auch noch mal bei unseren Fans in Georgien und in der Ukraine bedanken, die auch jedes Mal unseren Podcast übersetzen. Danke nochmal dafür. Dobrze.
Ja, teilweise sind sogar schon Schulen eingerichtet worden, damit die uns verstehen. Ne? Also es wird also teilweise da übersetzt und
in manchen Schulen laufen wir, damit die dann Deutsch lernen.
Zum Beispiel, ja. Das ist nicht schlecht. Also wir haben uns da schon durchaus
in der Welt etabliert mittlerweile. Lehre. Warum benutzt die Manu immer Anglizismen? Ja, jedenfalls bei den paar Nasen, die uns hören, kommt natürlich Erfahrung zu mir auch gar nicht so oft was an Fragen rein. Aber der Bruno, der hat nun mal jetzt echt mal so die Krone aufgesetzt.
Der hat richtig einen rausgehauen, ne,
Bruno? Der Bruno, der hat nicht nur eine Frage gestellt, nein, der hat auch nicht nur zwei gestellt, nicht nur drei, der hat sogar vier Fragen gestellt.
Ui.
Das heißt, Bruno, diese Folge, die ist nur für dich. Fangen wir mal an. Hallo, liebes Box-Podcast-Team. Meine Fragen für nächste Woche. Erstens. Glaubt ihr, dass eventuell eine neue, junge und moderne Trainergeneration, in Klammern Jürgen Brehmer oder auch andere ausländische Trainer, das deutsche Boxen wenigstens ein wenig näher an die Weltspitze, in Klammern Top 10 der Gewichtsklassen, führen kann? Mit neuen Trainingsmethoden und variablen Stil als die gute alte Uli-Wegner-Doppeldeckung? Und auch Boxer und die Boxer auch früher mit diesen zusammenarbeiten? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Jürgen Brehmer, da... einer der besten Boxer, die wir je hatten, die es zwar nie an die Weltspitze geschafft haben, aber vom Technischen her einer der besten Boxer jeweils war. Und sich auch, sagen wir mal, mit der Thematik gut auseinandersetzt. Ich glaube schon, dass Jürgen Brehmer einen guten Trainer abgibt. Aber ob das... Die Sache ist ja die, du brauchst natürlich einen guten Trainer, aber du brauchst auch einen guten Nachwuchs. Und darauf kommt es ja an. Ich sag mal, einen... ja, was sagen wir mal so? Ein Hoop Stevens wird jetzt zum Beispiel nicht aus dem Kfz Uerding einen Champions League-Verein machen.
Ah, oh, warte mal ab.
Ja.
Na, weißt du nicht.
Da muss natürlich noch ein bisschen Geld reingepumpt werden, aber um die Frage halt zu stellen. Also, du brauchst natürlich die Leute mit Talent und du brauchst natürlich die passenden Trainer. Weil weiß ich zum Beispiel, wenn jetzt ein Jürgen Brämer zum Beispiel, wer hat denn zum Beispiel Talent? Ein Peter Kadiro. Junger Boxer, frisch unverbraucht, hat bei den Amateuren schon eine Menge erreicht. Klar, warum nicht?
Aber ich denke,
wer könnten diese Trainer sein?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, da gehört natürlich auch mal viel mehr zu. Auch der Willen und die Einstellung der Boxer gehören natürlich auch dazu, ne? Da auf Dinge zu verzichten und professionell zu leben. Und ich weiß nicht, ob jetzt Uli Wegner wird ja immer so unterstellt, so der Doppeldeckungsmann zu sein. Ja, aber bei welchen Boxern von Uli Wegner hätte denn was anderes funktioniert? Also ich glaube nicht, dass Abraham oder Hook ohne hätte man denen die Philly Shell beibringen sollen oder weiß ich nicht. Also ich glaube, das hat schon ganz gut zu dem.
Ja, aber andererseits mit dem Hernandez eine Doppeldeckung. Ich meine, ja,
aber der Typ hatte einfach ein verheerendes Glaskinn. Also ja, weiß ich geht, nicht.
Aber nicht ein Glaskinn, aber der war schon, ne, ich gebe zu, er war ein bisschen fragil.
Ja, und natürlich, weiß ich nicht. Also, Wegen hatte auch selten irgendwelche Supertalente unter seinen Fittichen, ne? Also, muss man natürlich dazu auch sagen, dass er jetzt ja auch nie so wie jetzt früher bei Universum irgendwelche Golovkins oder sowas bekommen hat, ne? Oder Leute, wo er halt richtig was hätte raus machen können. Also ist natürlich immer auch die Frage, was an Talenten da ist, ne? Was man
eben. Was aus also ich glaube schon, kann. Dass so jemand wie ein Jürgen Brämer durchaus einen guten Trainer gibt.
Ich hoffe.
Und ich meine, er hat jetzt in letzter Zeit wohl auch ein bisschen mit Jack Kulkai in Schwerin zusammen trainiert, um ihn auf seinen Kampf vorzubereiten. Also ich denke mal schon, dass das schon was bringen kann, weil Brämer hat ja viele neuere Ansätze, so wie ich das mitbekommen habe. Also, warum nicht? Die zweite Frage. Meiner Meinung nach ist es ziemlich bitter, dass SES durch den MDR, Sport im Osten, an Austragungsorte in Ostdeutschland gebunden ist. Man könnte doch mit Caballel, in Klammern Ruhrpotter-Junge, gegen einen Top-25-Mann bestimmt die Köln-Arena vollbekommen oder wenigstens in Oberhausen in der Königspilsener-Arena veranstalten und versuchen, einen Hype um ihn auszulösen. Man nutzt sein Vermarktungspotenzial nicht aus. In Klammern Top-15-Schwergewichtler, Europameister, Cousin des bekannten Rappers Casey Rebel, mit Leroy Sahne aufgewachsen, vielleicht Identifikationsfigur für Menschen mit Migrationshintergrund, etc., etc., etc. Stattdessen wird im Maritim vor 1000 Leuten geboxt oder in Halle, Dessau, etc. vor 2.000 bis 3.000 Zuschauern. Wie seht ihr das? Ja, prinzipiell sehe ich das eigentlich genau so wie du auch, Bruno, denn ich meine, Caballel ist eigentlich all das, was du gerade erwähnt hast. Er ist ein Top-15-Mann, durchaus. Er ist Europameister. Er ist ein Ruhrpotter. Wobei ich meine, eigentlich kommt er aus Leverkusen, oder?
Nee, ich glaube aus Essen. Aus Essen kommt er.
Aus Essen, aber wohnt in Leverkusen, ne?
Nee, der trainiert in Düsseldorf und wohnt in Essen.
Ah!
Also der ist schon aus NRW.
Sonst würde ich ihn kennen, den guten.
Ja, er ist aus Rhein-Ruhr.
Also ich weiß jetzt nicht, wo er geboren wurde, aber ich meine, er wohnt jetzt...
Von einem Jungen aus dem Kohlenpott zu einem rheinischen Jungen ist da nicht viel. Ja, ich sag mal so, prinzipiell denke ich, hat er, aber die Frage finde ich gar nicht mal so schlecht, weil MDR Sport im Osten, ja, da kannst du halt nicht in Essen oder Oberhausen ausrichten, wenn du der MDR bist. Da müsstest du halt wirklich dann, wie gesagt, eher das, die Veranstaltungen irgendwie auf dem ARD laufen lassen oder ZDF, die dann deutschlandweit veranstalten könnten.
Ja, die das Problem ist ja, dass SES sich das nicht aussuchen kann. Ich glaube, die würden auch lieber die ARD haben als Partner. Aber ich meine, die können ja froh sein, dass sie überhaupt den MDR als einzig öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben, der überhaupt ihre Boxkämpfe überträgt.
Also, was ist die Alternative? Also, wieder als drittes Rad bei Sport 1 mitmachen?
Also ich glaube, das ist noch der beste Fernsehpartner, den es zurzeit gibt in Deutschland, und deswegen wird man da jetzt
auch nicht irgendwas dran ändern. Wobei aber auch man sagen muss, dass SES ja tendenziell doch auch eher ostlastig immer war.
Ja, die sind ja auch in Magdeburg, natürlich sind die halt regional. Gut,
Sauerland ist in Berlin und trotzdem haben die deutschlandweit oder veranstalten die deutschlandweit.
Ja, Sauerland ist nicht mehr richtig in Berlin. Die sind ja, haben eher Berlin
in den Hamburg
Rücken zugewandt.
Ja, Berlin. Gut, die waren ja auch mal in Köln, als sie noch bei RTL waren.
Ja, aber ich meine, die sind ja nur noch halb in Berlin und Sauerland veranstaltet ja eigentlich auch nicht mehr in Berlin, was man ja auch sehr kritisch sehen kann, weil die ganzen Berliner Boxfans eigentlich gar nicht mehr zu irgendwelchen Boxveranstaltungen gehen können, auf jeden Fall nicht zu großen. Und in Hamburg veranstalten sie halt auch ab und zu, aber auch nicht so viel. Die veranstalten jetzt ja in irgendwelchen Kleinstädten und schicken da die Berliner Kämpfer hin.
Ja, so Koblenz oder so. Oder
Wolfsburg oder Stendal. Also klar, die veranstalten da dann halt auch, wo der Hauptkämpfer irgendwie wahrscheinlich die Halle irgendwie ein bisschen voller kriegt, aber dadurch...
Oder wo sie halt auch noch vielleicht gute Konditionen für eine Halle kriegen.
Wo die Hallen nicht so voll sind.
Zum Beispiel so eine Max-Schmeling-Halle in Berlin ist wahrscheinlich etwas teurer als jetzt irgendeine Halle irgendwo in Neuwied.
Und auch ausgebucht natürlich, wie ich so oft gehört habe. Aber ich meine trotzdem, weil man, also ich weiß nicht, früher haben die Berliner Fans schon immer die Boxhallen voll gemacht. Wenn man das irgendwie jetzt so schleifen lässt, kein Wunder, dass sie es auch nicht mehr im Fernsehen angucken, weil es einfach nicht mehr stattfindet, so vor der Tür. Es ist halt schon so, kann man schon ein bisschen kritisch sehen. Und zum Nachtrag nochmal ganz kurz mit TEPA, für die, die es interessiert, das TEPA war bei der, oder war oder ist, das weiß nicht so genau, war der Z-Promotion bei Alexander Zastro und Boris Zastro. Aber die Homepage ist so alt, da ist noch Christian Lewandowski drauf, also die ist nicht aktuell, deswegen weiß ich gar nicht, ob es die Z-Promotion so noch wirklich gibt. Also keine Ahnung, muss man mal drauf achten. Zukunft.
Ja, ich glaube, die Seite von denen ist so eine Internetleiche, so, die ist mal angemeldet worden und irgendwer hat das vergessen, dass es da einen Dauerauftrag gibt, wo dann irgendwie jährlich Geld abgezogen wird.
Kann sein, ja. Aber natürlich, also ich glaube, weiß ich nicht, ob Agit Kabayel es vielleicht auch noch ein bisschen überschätzt. Ich glaube noch nicht, dass er so Riesenhallen vollkriegen würde, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, dass man mehr draus machen könnte.
So, eben, also er boxt ja an sich einen recht anspruchsvollen Stil, den kann man sich gut angucken. Ja. Er kann sich ausdrücken.
Er hat ein gutes Team einfach hinter sich, ist ein netter Junge, so, der kann reden, so, bei dem passt es so.
Also, im Endeffekt hat er, und die ganzen anderen Sachen, zum Beispiel auch jetzt mit Casey Rebel und sowas, gut, ich bin jetzt im Deutschrap jetzt nicht ganz so verwurzelt, aber der Mann ist mir durchaus ein Begriff. Ja, da ist durchaus eigentlich schon irgendwie was machbar. Ich meine, hier, wie heißt der? Roos? Roos? Oder wie heißt der? Ah, ist auch so einer, der so viel mit Deutschrappern Interviews macht bei YouTube.
Ja,
der hat auch mal ein Interview mit Agit Kabayel gemacht. Also, Potenzial hat der eigentlich, aber im Endeffekt ist die Frage halt, wie machst du das? Gut, ja. Dominik Bösel, der dann irgendwie da aus irgendwo von der Saale kommt,
Freiburg
ist natürlich im MDR natürlich besser zu vermarkten als jemand aus dem Ruhrpott. Leuchtet mir natürlich auch ein. Ah. Naja, dritte Frage. Er schrieb da noch als dritte Frage und letzte. Das muss gleich noch korrigiert werden. Warum gibt es immer noch so wenig deutsch-deutsche Duelle? Bösel versus Kölling war doch toll letztes Jahr. Feigenbutz, Zeuge, Bunn, Bösel, Kölling, Hertel, Schwarz, Pervizey, Kabayel, Huck etc. Stattdessen boxen die Opa Sturm und Abraham und machen es den Jüngeren vor. Ja, weiß ich nicht. Es gab deutsch-deutsche Duelle in den letzten Jahren. Zu viele in meinen Augen auch. Und das nannte sich Sat.1. Beziehungsweise die guten deutsch-deutschen Duelle haben da nie stattgefunden, wie Sturm und Abraham. Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da.
Also ich denke, wieso ist das denn so still geworden?
Nee, ich habe gerade auch überlegt, also es gibt ja schon auch Sport 1 macht ja Ständen, also macht schon ein paar so deutsch-deutsche Duelle, die gehen einem nur irgendwann auf die Nerven, wenn jetzt zum Beispiel Ronny Mittag von Viking das zweite Mal gegen Dennis Radoan boxt ohne irgendeinen Sinn, dann weiß ich nicht, ob das so
und interessant ist. Und das auf einem relativ niedrigen Niveau.
Ja, halt sagen wir mal,
ja, aber jetzt nicht, das soll jetzt nicht gemein sein, aber ich sag mal, okay, es ist halt so. Es
ist jetzt nicht Weltniveau, aber wir reden jetzt ja von deutschem Niveau so, und dafür ist es ein guter Kampf für deutsches Niveau, würde ich sagen. Aber ich meine, so eine Kämpfe sind halt nicht attraktiv, wenn alle Viking-Boxer irgendwie zum Aufbau von irgendwelchen Sauerland-Boxern fungieren müssen und dann alle Sauerland-Boxer einmal durchboxen. Also was soll das? Also ich meine, das ist so uninteressant nach dem ersten Mal, wenn es eh schon recht klar war. Also für mich war der Kampf klar. Radoan hat gegen Ronny Mittag den ersten Kampf gewonnen. Also braucht man keinen zweiten. So ganz einfach. Und ja, weiß ich nicht. Deswegen ja, sehe ich darin nicht immer unbedingt was Positives, nur weil es zwei deutsche Namen sind. Es kommt halt darauf an, welche Namen das sind, glaube ich. Also, ja. Und ob, wenn man jetzt zwangsläufig nur jemanden nimmt, weil er halt auch aus Deutschland kommt, ist es halt nicht unbedingt immer besser. Kann gut sein, also muss nicht.
Mein Böse hat ja auch letztens gegen Caro Murat geboxt. Kölling, dann hast du ja noch hier Adam Deines gegen Stefan Hertel gehabt, also die Duelle auf höherem Niveau, halbwegs höherem, die gibt es ja auch noch, also so ist es nicht, also da muss ich sagen, gehe ich nicht mit der Frage, das sehe ich ein bisschen anders. Ja, und die letzte Frage ist, Mohamed Rabi von SES hat meiner Meinung nach Top 10 Potenzial in 2 Jahren. Sollte man nicht zusehen und ihn in Deutschland mehr pushen und mehr Aufmerksamkeit geben? Sonst könnte er leider zum nächsten Golovkin werden. In Deutschland unter Vertrag, lebt hier etc., aber läuft unter dem Radar. Wenn er dann ins Ausland geht, wird er zum Star. Und in Deutschland sehen wir dann immer noch Schwarz, Fress, Krasnitschi, Uldedei, Aslan etc., die uns als Hoffnungen verkauft werden. Naja, Firat Aslan ist Ende 40, also als Hoffnung. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ulf Steinfort, SES machen einen guten Job, nutzen aber dennoch nicht das volle Potenzial. Caballero, Rabi, Böse etc., was vor allem die Vermarktung betrifft. Was denkt ihr?
Ja, ich weiß nicht, also dieser Rabi ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Talent und ein beeindruckender Boxer, der auch richtig was kann. Ich denke, dass das Problem ist wahrscheinlich eher so seine Nationalität, dass er Marokkaner ist.
Ja, gut, aber andererseits in Deutschland hast du doch auch recht viele Marokkaner oder ich sag mal Nordafrikaner, die.
Ja, aber gibt's da so eine Box?
Ich glaube, Marokko und ich glaube auch Algerien, das ist doch auch beides französischsprachig, ne?
Ja, aber gibt es da irgendwie so eine richtige Boxkultur oder so? Ich weiß nicht. Also ist auf jeden Fall für SES-Verhältnisse ein beeindruckendes Talent, was sie sich da gesichert haben. Die Frage ist halt, wie attraktiv ist er auch für andere Länder? Also würde man ihn in die USA schicken, ob er da auch durchstarten würde? Weil das ist einfach der USA, England, das sind so halt die Plätze, wo du Geld verdienst oder generell, wenn du halt Mexikaner bist. Aber ich weiß nicht, ob du als Marokkaner, das ist auf jeden Fall ein harter Weg nach vorne.
Also von seinen neuen Kämpfen, die er so bestritten hat, sind 3 Kämpfe in Deutschland gewesen. Einmal in Erfurt und 2-mal in Magdeburg. Ansonsten hat er dann noch einmal in Tschechien geboxt, in Prag.
Und dann in Frankreich, ja.
Frankreich. Hat ja bedingt durch seinen Kolonialismus auch sehr viele Menschen aus Algerien und Marokko. Also ein Markt dürfte doch eigentlich da sein.
Ja, aber Frankreich ist ja jetzt auch nicht das Boxland, obwohl die gute Talente haben, ne? Aber gute Frage.
Ich glaube, das liegt jetzt auch nicht unbedingt. Er kommt ja, glaube ich, er ist jetzt ja auch kein Marokkaner, der in Deutschland geboren ist und irgendwie perfekt Deutsch redet. Erstmal weiß ich gar nicht genau, ob er gut genug, ich glaube, er redet nicht gut genug Deutsch, dass man mit ihm jetzt schon perfekte Interviews so machen kann, weil ich glaube, er kam ja direkt aus Marokko, oder? Also wie ich das
also ich sehe also Frankreich, auf Boxrec genau. Steht nur, dass er auch in Marokko, also in Casablanca
lebt. Ich glaube schon, er hat glaube ich, ich glaube, er war auch bei der Olympia oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also Bronze gewonnen. Ne?
Falsch,
ja.
Genau, deswegen, also das heißt, er kann gar kein Deutsch. Das ist ja schon mal das erste Problem. Das zweite Problem, die Gewichtsklasse Super-Weltergewicht ist in Deutschland halt nicht attraktiv für viele Leute, die wollen halt das Schwergewicht sehen. Und deswegen denke ich, dass SAS ihn eher für den ausländischen Markt aufbaut. Bei Boxrec steht auch irgendwie ein irischer Manager oder Agent irgendwie drin. Das heißt, der wird seine Kämpfe machen. Der wird halt in dieser Gewichtsklasse eher für Amerika oder für England, ich weiß nicht, für andere Länder halt, denke ich mal, aufgebaut. So. Aber man könnte ihn natürlich schon mehr vermarkten, aber da muss er natürlich auch ein bisschen so Eigeninitiative zeigen, nur so ein bisschen Deutsch lernen.
Ah, oder Gary Hyde ist der Name und er hat auch noch einen anderen Boxer unter Vater, das ist Samir Tsiani, ein Franzose.
Vielleicht wäre so ein Land wie Kanada vielleicht für ihn auch die bessere Wahl gewesen, weil er da Französisch spricht. Mm. Und da hat es ja auch schon.
Ja, also meinst du jetzt hier. Aber nur in diesem einen Teil, der so französisch-lastig ist, meinst du, ne?
Ja, aber da hat es ja auch durchaus schon geklappt, so mit Bute und so. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht, und da müsste er vielleicht nur Englisch lernen. Und das und so macht es sich halt immer gut, wenn du wirklich nach ganz oben willst, wenn du ein bisschen Englisch kannst und wenn du wirklich in Deutschland boxst. Oder ich meine, ich glaube nicht, dass sie da in Deutschland irgendwas mit ihm anfangen wollen. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber...
Aber sie haben halt auch genug andere noch, ne? Das ist halt auch das Problem. Der läuft halt dann immer in den Vorkämpfen oder wird halt kaum auch wird halt ein bisschen übertragen, aber nicht immer. Und er wird halt aber auch nicht so mit einem extra Fernsehbericht richtig vorgestellt. So, das könnte man schon mal vielleicht machen, ne? Also das ist halt, läuft schon ein bisschen unterm Radar, aber ich glaube, SAS denkt auch nicht, dass er für den deutschen Markt so attraktiv ist, wenn man doch Tom Schwarz und Tom Bösel hat.
Aber verpflichtet man ihn denn überhaupt, wenn man da sowieso denkt?
Weil du auch einen Big Fight mit ihm, so wie mit Tom Schwarz gegen Tyson Fury im Ausland machen kannst, wahrscheinlich. Ne? Okay. So, die warten, glaube ich, auf sowas. So eine Chance nach Amerika schicken oder Mexiko.
Dann oder den französischsprachigen Raum einfach abgrasen.
Oh.
Vielleicht wirklich hier mal irgendwie nach mit dem Auge nach Kanada schielen oder sowas. Kann ja auch sein.
Ja, aber das Problem, was ich irgendwie bei ihm sehe, ist wahrscheinlich auch die Punching Power. Weil er hat jetzt jemanden wie diesen Clayton zum Beispiel einfach stehen lassen. Den andere Leute, also der Typ ist schon 6-mal K.O. gegangen und er lässt ihn stehen. Also das ist, weiß ich nicht, ob er wirklich jetzt so die Power hat. Ne? Und
er kann schon.
Ja, natürlich kann er boxen, aber schwierig. Also er ist definitiv gut.
Stefan Hertel kann auch boxen.
Ja, kann er definitiv.
Aber die Frage ist halt, in den Top 20, so kann er jetzt auch noch nicht so mithalten. Also das ist schon eine Gewichtsklasse, so mit Lara oder so. Also keine Ahnung, darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also wenn man jetzt, er ist halt am Anfang seiner Karriere, da kann man jetzt ja nicht sagen, er ist irgendwie in den Top 20 der Welt oder so, könnte er so da.
Er ist ein Top-Typ, ein super Typ, finde ich ganz toll und der wird bestimmt mal Weltmeister.
Sicher. Ja. Muss man abwarten. Also ich denke schon, dass er auf jeden Fall auch gegen gute Leute gut aussehen wird. Wie es dann wirklich am Ende des Tages gegen die Top 10 Leute ist, wird man sehen. Das muss man einfach abwarten.
Ja, wenn du jetzt mal hier guckst bei Abbas Baru, da weiß man es ja auch noch nicht.
Nee, natürlich.
Nein.
Super, also was man bis jetzt gesehen hat, alle Aufgaben bewerkstelligt, guter Aufbau, guter Kämpfer so bis jetzt.
Ja.
Aber wie es jetzt in der Weltspitze aussieht, oder mal in höheren Sphären aussieht, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist.
Aber es ist auf jeden Fall schön, dass SAS was versucht. Also die ganz, ganz hochgerankten Talente bekommt SAS ja nicht. Also die ganzen Ukrainer, Russen und so, die gehen halt dann direkt nach Amerika. Und das ist halt ein guter Mann, der vielleicht so ein bisschen übrig geblieben ist oder den man vielleicht irgendwie günstig bekommen hat oder so. Ich weiß es nicht. Und da versucht man halt was mit. Ich finde das positiv. Es gab, glaube ich, auch mal einen Amerikaner oder so, der vor Jahren auch mal zur SAS ging. Ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Ja, ein super Mittelgewichtler, den der Axel Schulz mal entdeckt hat beim Golfen in Florida.
Ja, Das ist aber auch irgendwie, hat man da auch nie wieder was von gehört. Also ich,
der hat dann nochmal, ich habe das mal durch Zufall damals gesehen, der hat nochmal, glaube ich, in Kanada oder so, glaube ich mal, oder in Amerika auf jeden Fall nochmal geboxt, ist aber auf jeden Fall definitiv nicht mehr bei, bei SES.
Ja, aber das ist natürlich vom Talentlevel eine ganz andere Liga, ne? Also er ist ja wirklich jetzt, der Rabi ist natürlich schon stark. Er ist
nur irgendwelche ja, Aufbaukämpfchen, die jetzt nie wirklich was, sag mal, wirklich sportlich Wichtiges hatten. Aber ich weiß, wenn du meinst, wie hieß der noch? Dario Bredisian hieß der.
Ja. Gute Frage. Aber mit dem Rabi, ich finde das aufregend.
Der hat jetzt seit 2000 bis 2014. Und seit 2016 hat er sämtliche Kämpfe in Kanada bestritten.
Ja, das
heißt ja auch nicht nur, weil jetzt jemand da unter Vertrag ist bei SES. Die haben ja jetzt auch keinen lebenslangen Vertrag. Ich meine, wenn der da aufgebaut wird, gute Kämpfe kriegt, sich erstmal hocharbeiten kann in den Ranglisten, heißt ja nicht, dass er irgendwie in 5 Jahren noch bei SES ist, auch wie Sarabi oder sonst wer. Wer weiß, ne? Wenn der vielleicht irgendwie ein besseres Angebot irgendwie international bekommt, dann wird er auch woanders hingehen. Also ich weiß nicht, ob man die Boxer so lange an sich bindet, so wie die Boxszene heutzutage aussieht, denke ich eher nicht. Also das sind 2 Jahre wahrscheinlich schon lang, wenn man so einen Vertrag kriegt. Und von daher kann das bei ihm auch noch, weiß ich nicht, wird er wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal woanders wohnen, denke ich.
Gut, dann würde ich sagen, call it a day, das war's für heute.
Ja, schöne Fragen hier, Bruno, ne?
Ja, auf jeden Fall top, ne? So viele Fragen da auch zu schreiben.
Ja, der hat der Sache echt so die Krone auf.
Wir haben so viel keine Fragen bekommen, so lange, und er hat sich richtig Mühe gegeben. Auf jeden Fall.
Ja, du kriegst schon dafür Fragen, aber manchmal sind es immer die gleichen Fragen.
Nicht so wie, viele,
Hook gegen Hernandez, wer gewinnt?
Ja, genau sowas.
Dann Sturm gegen Abraham, wer gewinnt? Ja.
Aber ich meine, was er alles geschrieben hat, er hat sich ja schon Mühe gegeben, so, und das sieht man ja auch. Ja, nicht so kurz so geschrieben, auch ein bisschen länger und so, auf jeden Fall cool.
Und der kennt sich aus, sonst Gedanken würde man ja die Fragen gar nicht stellen.
Genau, und der kennt sich aus. Ja.
Also, Bruno, mir ist das Herz beim Lesen aufgegangen.
Ja, genau. Gut ab, Bruno. Auch wenn du vielleicht jetzt nicht alles so zu deiner vollen Befriedigung beantworten konnten. Aber, ja.
Ein Top-Mann.
Genau. Stell ruhig öfter Fragen.
So, damit würde ich sagen, ist dieser Podcast beendet. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt uns gediegen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut.
Servus.
Tschüss.